Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Heute zu Gast ein Mann, den man nicht nur gerne auf dem roten Teppich sieht, sondern auch sofort zu sich nach Hause einladen würde. Stichwort Schwiegermutters Liebling. Naja, ich frage nach dem Podcast nochmal. Kein Wunder. Der in Phoenix, Arizona geborene und in Hamburg lebende Moderator ist nicht nur ein Cineast, wie er im Buche steht, sondern auch eine Art Doppelagent mit dem Auftrag von ProSieben und dem ZDF. Apropos ZDF, mit dem zweiten sieht man vielleicht besser, aber mit den beiden hier hört man besser. Und jetzt, ab geht der Peter mit Timmy Melzer und Sebastian, mehr geht nicht. Movie off. Film ab. Podcast on. Ab.
Ja, Jo, unser Tonmann hier bei OMR, der hat den Kaffee heute für dich gemacht, stellt ihn hin und sagte zu mir, wenn du in einen Raum kommst und der Kaffee ist schon fertig, dauert, dann hat man es geschafft. Und offensichtlich ist die Temperatur auch noch gut.
Es ist in der Tat so. Man denkt ja immer, die Welt des Prominenten ist eine Welt voller Shampoos, leichter Mädchen und dicken Autos. Aber in der Tat steckt da oft sehr viel harte Arbeit dahinter. Und es gibt natürlich manchmal so Momente, wo man sich Dinge wünscht, wenn man auf Reisen ist. Also man fängt an, gewisse Standards sich zu erwünschen. Das ist zum Beispiel, wenn ich in einem speziellen Hotel in Köln wohne, ich möchte auch immer das gleiche Zimmer haben. Das ist einfach so ein bisschen sowas wie eine Sicherheit, die man dann irgendwie noch hat. Und bei Kitchen Impossible gibt es einen Sonderwunsch, den ich habe. Und das ist, wenn ich morgens runterkomme und auf das Team treffe, möchte ich eine Tasse Kaffee haben. That's it. Kein Champagner, kein Kaviar, keine Stopfleber, kein Steak in Blattgold gewendet, nichts. Ich habe keinen Wunsch nach der Wandfarbe oder ein besonderes Kissen oder einen Raumduft oder wie auch immer. Das ist mir alles egal. Morgens zu Drehbeginn eine Tasse Kaffee, direkt, bevor es Guten Morgen heißt, in die Hand gedrückt und ich bin ein glücklicher Mensch. Wenn diese kleine Tasse Kaffee kommt, habe ich Hass in mir drin.
Wirklich?
Ja, das ist so extrem, weil ich habe keine Sonderwünsche. Ich reise selber an, ich trage meinen Koffer selber, ich wechsle meine Wäsche selber, ich wasche sie selber. Make-up gibt es sowieso nicht, ich frisiere mich selber, ich mache alles alleine. So, und da gibt es echt andere, ne? Und das muss man einfach sagen. Und diese eine Tasse Kaffee, das ist so dieses Zeichen an Aufmerksamkeit, was man, glaube ich, auch benötigt, wenn du ein Mensch bist, der in der Öffentlichkeit steht, dass man so ein bisschen dieses, komm, das hast du dir verdient. Und wenn das mir vorenthalten wird, dann bin ich schon so pissig und starte schon so schlecht gelaunt in diese ganze Und da übertrage ich auch auf alle. Ne? Das ist mir egal, ob der Kameramann, der Tonmann, der Redakteur, der Assistent oder was. Da habe ich erstmal schlechte Laune. Und da kann ich auch richtig bockig werden. Dann bin ich auch so ein bisschen so dieses, wo ist denn mein Kaffee? Ja, wieso? Hast du kaputte? Also die haben ja auch recht, ich könnte ihn mir selber holen. Ja. Aber da geht es bei mir ums Prinzip. Und wenn der nicht ist,
Gnade Gott.
Und das machen sie dann teilweise auch mit Absicht. Ja. Und das weiß ich auch, aber ich komme trotzdem nicht drum herum, ich reg mich trotzdem unfassbar über einen beschissenen Becher Kaffee auf, der mir nicht serviert wird.
Aber manchmal kommt man in genau den Situationen auch nicht aus seiner Haut heraus.
Kommt
man weiß genau, ich reg mich jetzt nicht auf, die erwarten es und es geht nicht. Und dann manövriert man sich voll rein.
Nein, vor allem, die gucken denn auch so. Weil jetzt ist dann auch so, der Kaffee ist nicht da und die wissen das, dass ich das will und dass ich das möchte. Und dann gucken sie so leicht provokant so, na, kein Kaffee, ne? Und dann denkst du so, oh, warum sollte ich jetzt cool bleiben? Und dann, also schlimm, ganz schlimm.
Wie ist es denn bei einem Menschen wie dir, der viel mit Kochen und Kulinarik zu tun hat, angenommen, der wäre jetzt kalt und ungenießbar? Bist du jemand, der Lebensmittel wegkippt oder wegschütten kann oder blutet dir da das Herz und da denkst dir,
frage mich jetzt offiziell als Fernsehkoch, da muss ich natürlich sagen, no waste, aber am Ende des Tages bin ich eine Hausfrau wie jeder andere auch und ich mache dieselben Fehler, ich kaufe manchmal zu viel ein und dann passiert es auch, dass was hinten im Kühlschrank drin steckt und eben nicht mehr ganz so taufrisch ist und dann geht das auch schon mal weg. Ich habe eine Zeit lang versucht, mich zu erziehen, indem ich den Kühlschrank immer komplett leer gegessen habe. Und dann erst zum Einkaufen gegangen bin. Das hat wirklich dazu, geführt, dass ich meine Foodkost, also zu Hause, um ein drastisches senken konnte. Weil ich mich einfach gezwungen habe, mal weg aus dieser Überflussgesellschaft rauszutreten und zu sagen, ja 24-7, ich kann alles dann haben, wenn ich es auch will. Ja. So, ich habe mich genötigt und gezwungen, Dinge aufzuessen, ob ich nur Lust drauf hatte oder nicht. Was gar nicht so schlimm ist, weil ich habe es ja mal mit Lust eingekauft und es waren immer noch gute Sachen. Aber auch da bin ich nicht immer meiner Linie treu und schmeiß auch schon mal Dinge weg. Und wenn Sachen jetzt wirklich grottig sind, neulich habe ich gedreht in Köln, habe in einem Hotel übernachtet ohne Roomservice, musste dann Samstagabend nachts auf den Hohenzollernring, glaube ich, da diese Assi-Straße in Köln, wo, ne, wo Halligalli in Tüten ist.
Aber wo Harald Schmidt früher war.
Ja, aber wo latentes Jugendgang-Treffen ist irgendwie so und dann so als Fernsehfresse dann nachts um 1:30, wenn die Besowskis da rumlaufen und die Selfie-Meister dieser Welt. Da habe ich so die Verschleierungstaktik angewandt, also hatte einen Hoodie auf, eng zusammen, Blick nur nach unten, bin praktisch nur nach den Füßen habe ich mich bewegt und bin so in einen Bums-Imbiss reingegangen. Wollte eigentlich erst einen Döner oder irgendwas haben, aber habe ich gedacht, nee, stellt sich jetzt nicht an irgendwie und gibt sich da der Öffentlichkeit preis, weil ich auch keine Lust hatte, von irgendjemand angelabert zu werden und bin dann in so einen miesen Kiosk rein irgendwie und Kiosk ist echt übertrieben, es war ein Getränkehandel. Ja. Und da gab es so 1 Quadratmeter belegte Toastbrot und du wusstest ganz, also Sandwich, und du wusstest ganz genau, Alter, hier geht kein Mensch rein, um sich Essen zu kaufen, außer Leute, die kurz vorm Magendurchbruch stehen und so ein bisschen sowas wie Füllmasse in den Magen reinpumpen wollen, bevor sie sich den Wodka pur feiern.
Frühmorgens.
Ja, so. Und dann nachts um 2 verregnet und dann hole ich mir da dieses Sandwich und ich wusste, dass es schlecht ist, aber ich wollte auch nicht mehr weitergehen und ich hatte echt Kohldampf und gehe dann damit ins Hotel, nehme das Sandwich in die Hand und es hatte auch gar kein Gewicht und dann beiße ich, und dann war das so, weißt du, was widerlich ist? Ungetoastetes Toastbrot, wenn das so mit wässrigen Zutaten, so ein bisschen wie schon angekaut.
War das auch in so Frischhaltefolie eingepackt?
Ja, ja, genau. Oh, und, dann war das so schon so leicht matschig und wenn diese schmierige, so, und dann wusste ich nicht, und ich hatte, oh. Alter, und dann kam so dieser spontane Brechreiz und dann bin ich wirklich durchs Hotelzimmer durch und Gott sei Dank, ich habe da eine ganze Woche drin geschlafen und hatte die Gute-Nacht-Schokolade auf der Seite gebunkert und dann, ich meine, Fernsehkoch, wirklich, es war eine Kochsendung, also, die ich gemacht habe. Ne?
Ist auch fast ein bisschen selbst schuld, ne?
Es ist so unfassbar dämlich. Es ist so, ich habe eine Kochsendung mit Tim Raue gemacht. Wir haben den ganzen Tag nur rauf und runter gekocht. Aber wenn ich arbeite, esse ich ungerne. Ich bin dann aufgeregt, Adrenalin ist in meinem Körper und erst so eine Stunde nach Arbeitsende, da empfinde ich dann sowas wie Hunger. Dann bin ich halt runter in die Rezeption, die hatten nichts, gab keinen Automaten, gar nichts und dann bin ich halt auf die Straße und
es hat sich nicht gelohnt.
Es hat sich absolut nicht gelohnt.
Sag mal, was hast denn du für eine Küche? Ich bin neulich gefragt worden, ob Tim Melzer so eine mega krasse, riesengroße Küche hat. Hast du so eine total ausgestattete Küche, wo der es an nichts fehlt? Oder bist du in der heimischen Küche irgendwie anders unterwegs als in so einer riesen Restaurantküche?
Also ich kokettiere immer mit dem Begriff, ich bin eine Hausfrau wie jeder andere auch. Ja. Aber es stimmt einfach. Ich habe einen spektakulären schönen Herd, einen Gasherd.
In der Mitte stehend.
Nee, an der Wand. Ich bin, also alles ganz normal. Linke Seite, rechte Seite an der Wand. Unterbau ist Ikea, Oberbau. Ach. Die Arbeitsflächen sind alte Fußbodendielen. Die hat mir ein Tischlammer zusammengezimmert. Ansonsten ein Küchenschrank vom Flohmarkt für 80 Euro. Einen schicken Kühlschrank, der groß genug ist, auch ordentlich Ware zu beherbergen. Und ansonsten habe ich sehr viel Arbeitsfläche. Und ich habe das, was ein jeder in der Küche haben muss. Ich habe ein Arbeitsbrett, ich habe einen Messerblock, ich habe einen sehr guten Herd, ich habe Töpfe. Und ich habe eigentlich auch sämtliche Küchenmaschinen, aber eben wie jeder normale Mensch auch, in irgendeinem Schrank reingedrückt. Benutze nicht, weil ich die Dinger rausgeholt habe. Und die Lochscheiben, die Reibescheiben, den Schneebesen oder die ganzen Dinger, das ist alles. Ich habe eine Küchenmaschine, die ich regelmäßig benutze. Die benutze ich auch in der Öffentlichkeit immer wieder. Das ist so eine Bumsmaschine für 80 Euro von wie heißen die?
Medienex?
Nee, Mediamarkt. Also,
ach so,
so ich sag mal, Braun. Panasonic, ja, okay. Bosch, sowas in der Richtung, Plastik, aber unverwüstbar, mit der mache ich eigentlich alles und damit bin ich auch happy. Aber einen geilen Herd habe ich.
Was heißt denn ein geiler Herd?
Ein geiler Herd heißt, dass ich ein Backrohr habe mit 1,20 Meter Durchmesser. Oh. Das heißt, ich kann wirklich 6 Brathähnchen gleichzeitig am Spieß machen oder ein Spanferkel oder ein ganzes Lamm, so dass ich dann auch drehen kann. Dazu müsste ich allerdings den Spieß wiederfinden, den habe ich verloren. Also
Küchenmaschine.
Ist in irgendeinem Schrank wieder drin.
Ich habe am Wochenende eine Bolognese gemacht oder wie es nach dem Silberlöffel gekocht.
Mhm. Wie geht denn die im Silberlöffel?
Da ist es nämlich ein Ragout, so fängt es schon mal an. Da wird dir erstmal erklärt, dass die Bolognese eigentlich ein Ragout ist, dementsprechend auch viel sämiger ist, fast so ein bisschen aussieht wie Gulasch.
Also wie meine.
Im Prinzip wie im Delhi.
Ja, das ist auch meine.
In der Tat.
Ja, das ist ja. Das, also nichts gegen eine Hackpolo, ne? Also wenn es mal schnell gehen muss, einen heißen Top-Hack rein, Tomatenmark, ein paar Gewürze, ein bisschen Gemüse rein, schnell durchkeucheln, Nudeln dazu, ist lecker. Aber zelebrieren tut man eine richtige Bolognese. Und bei mir ist es gibt, glaube ich, auch keine feste Rezeptur darüber, sondern jeder macht es, wie er es für richtig hält. Ich habe eine Mischung aus Lamm, Schwein und Rind. Das wird wirklich über Stunden bei ganz schwacher Hitze richtig schön gesimmert, leicht schön geschmort, bis sich da dieser ganz tolle Umami-Geschmack entwickelt. Dann nehme ich das Fleisch raus, zupf das ein bisschen klein, schneide das wieder klein, dass du eben Gulasch-ähnliches Fleisch hast. Und dann kommt der ganz große Trick, ein Schuss Milch hinten rein.
Ich habe einen Schuss Rotwein rein.
Ja, der sowieso, kannst du auch machen, aber Schuss Milch hinten rein, bindet diese Soße so geil sämig ab und nimmt dieses tomatige, säurelastige und macht es so speziell. Das ist eine kleine Geheimzutat, die ist wirklich, steht das nicht im silbernen Löffel? Nee,
mit der Milch nicht. Aber das werde ich jetzt nachträglich reinschreiben.
Ist unfassbar gut.
Aber das war gar nicht mein Problem, mit dem ich auf dich zukommen wollte. Mein Problem fängt viel, viel weiter früher an und ich wollte es
nicht. Bitte frag mich nicht mit Nudeln und Öl.
Ich wollte dich schon immer fragen, wie schneidet man perfekt die Zwiebel? In Würfel, klein.
Für eine Bolognese?
Generell.
Also, ich sag dir mal ein Geheimnis. Wenn ich akkurat arbeite, dann schneide ich die Zwiebel mit dem Messer und mit dem Brett. Jetzt hasse ich das allerdings, dass die ich habe Holzbretter, dass sie nach Zwiebel riechen.
Das wäre das nächste.
Also nehme ich meine Küchenmaschine. Na wirklich, warum nicht? Sinn, dann nimm die Küchenmaschine, pack da mal Sellerie, Karotte und Zwiebelmixtur rein, mach die Intervallfunktion, mach tritt, 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 tritt. Dann habe ich klein geschnittenes Gemüse, das ist nicht perfekt würfelig, aber who fucking cares?
Egal dafür, ja.
Und dann mache ich weiter. Das heißt, Dinge, mit denen du 20 Minuten beschäftigt bist, brauche ich 2 Minuten für.
Okay, aber wenn ich die jetzt nicht hätte, versuch mir bitte mal zu beschreiben, ausgehend von einer ganzen geschälten Zwiebel in der Hand, wie man eine Zwiebel am besten schneidet, ohne abzurutschen.
Also, den ersten Tipp, den ich dir gebe, gehen wir auf YouTube. Bestimmt wird es da ein Video geben, wie man die Zwiebel perfekt schneidet. Ansonsten der Länge nach halbieren. Das bedeutet zwischen Wurzel und Stamm und Pflanzaustritt sozusagen. Halbieren. Dann lässt du hinten die Wurzel zusammen, geschält ist sie natürlich. Ja, natürlich. So, und dann schneidest du erstmal längs zur Wurzel hin, zack, 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 runter. Dann drehst du die Zwiebel im rechten Winkel zur Arbeitsfläche.
Du schneidest bis nach ganz unten durch?
Ja, bis zur Wurzel durch.
Ah, ich lasse immer so
ein... Ja, ein bisschen muss ja dranbleiben.
Genau.
An der Wurzel lässt es noch dran. Dann drehst du es im rechten Winkel zum Arbeitsbrett. Und dann schneidest du zack, 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 genauso breit wieder runter, wie du schon längst geschnitten hast, und dann hast du Würfel. Ist nicht so geheimnisvoll.
Das mit der Milch werde ich mir merken, das mit der Küchenmaschine auch. Ich werde mir am besten eine kaufen. Und wenn du jetzt noch.
Die ist günstig.
Wäre
die
jetzt günstig. Deine oder generell?
Meine. Also die ich jetzt so. Die ich immer favorisiere. Man kann natürlich auch das teure Gerät für 1.200 € kaufen. Das kann aber auch nicht sehr viel mehr.
Hier, der Küchen-Dingsbums. Wie heißt der?
Keine Ahnung. Möchte ich jetzt auch nicht sagen an der Stelle. Ich warte drauf, bis die einen Werbevertrag mit mir abschließen.
Dann willst du machen?
Natürlich.
Ja, da sagst du nicht nein?
Digga.
Also wer das jetzt hier hört,
Digga.
Wir wissen schon.
Ja, von der Staubsaugerfirma.
Ja, von der Staubsaugerfirma mit den grünen Buchstaben.
Ja. So. Das kann man auch mal erzählen. Ne? Vermeintlich bin ich ja immer witzig, immer lustig und immer auf dem Punkt.
Hab ich noch nie erlebt, mach doch mal.
Nee, du Blödmann. Wo du es wirklich nicht erlebt hast, war bei der guten alten Weihnachtslesung, wo ich eine Doktorarbeit vorgelesen habe, die was mit dieser Staubsaugerfirma zu tun hat.
Das habe ich wohl erlebt.
Da habe ich einen Comedy-Abend leer gepumpt.
Das war nicht die Weihnachtslesung.
Den habe ich leer gespielt.
Den hast du hast den Saal leer gelesen.
Habe ich
wirklich. Und dann war ja eine Frau auf der Weihnachtsleserei und die wollte schon aufstehen, als sie sah, dass du auf die Bühne kommst und Ringelnatz, glaube ich, vorgelesen hast. Und da hast du gesagt, Entschuldigung, waren Sie neulich da, als Sie die Penis... Ja, sagte sie, ich verspreche, ich gelobe Besserung. Du hast es besser gemacht.
Ich habe es kurz knackig auf den Punkt. Ich kam aus der Nummer nicht mehr raus. Das ist so, ich meine ganz ehrlich, ich mache so viele Dinge und die meisten Sachen oder viele Sachen davon werden ja auch von der Öffentlichkeit beäugt. Da liegt das, glaube ich, in der Natur des Menschen auch hin und wieder mal was amtlich zu versemmeln. Ich war ganz froh, dass das keine Kamera dabei war, dass es bei YouTube nicht zu finden ist, weil wirklich würde mich bis ans Ende meiner Tage dafür schämen.
Ich habe mich aber, sag mir doch mal, was man in so einer Situation macht, ich habe mich auch nicht getraut, dich von der Bühne zu holen, weil dein Haus, deine Bühne, ich hätte ja nicht sagen können, Tim.
In solchen Momenten kann man nichts falsch und nichts richtig machen, da musst du einfach nur Tief einatmen und dabei zusehen, wie ich ins Messer laufe.
21, 22, 23.
Und? Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Der Pascal Schmidt hat via Facebook geschrieben, ich hatte leider nicht die Gelegenheit, aufs OMR-Festival zu kommen, hoffe aber, dass eventuell meine Frage in einem eurer Podcasts aufgenommen werden kann. Natürlich, Pascal, das machen wir hiermit. Als extrem leidenschaftlicher Scharfesser, also nicht scharf, sondern scharf.
Ja, mit der.
Der zahlreiche Superhot-Chilis selbst züchtet, wüsste ich gerne, wie steht ein Tim Melzer zur Schärfe? Mag er es scharf, verträgt er Schärfe oder lässt er es, wohl eher typisch deutsch, milder angehen?
Es kommt drauf an. Also in Deutschland esse ich nicht scharf, nicht gerne scharf, weil ich neige dazu, dann auch zu transpirieren und bin dann meistens auch so bekleidet, dass das Schwitzen sehr unangenehm ist. Befinde ich mich allerdings in Regionen, wo scharf gegessen wird, brauche ich 2-3 Tage, um mich auf ein regionales Level anzupassen und dann kann es mir auch nicht scharf genug sein. Also dann gehe ich auch wirklich den schmerzvollen Weg. Ich finde, Schärfe kann man... Also entwickelt sogar so eine Art Suchtgefühl. Ich kann mich immer noch gerne an meinen ersten Thailand-Urlaub erinnern, wo ich das erste Mal dann so in so einem Touristenrestaurant war. Und der Wirt noch damals sagte irgendwie hier Lemongrass and Chili Decoration only. Ich dann aber trotzdem am Chili gelutscht habe und das mir nicht gut tat. Und dann habe ich mich aber richtig an so ein Thai-Basilikum, so ein Chili und Basilikum Rindfleisch rangearbeitet, was eigentlich nur noch zu 1/3 aus Fleisch bestand und 2/3 Chilischoten und Knoblauch. Und das war so lecker. Aber es tat weh und es war aber so ein guter Schmerz. Und das Schwitzen war auch so geil. Und diese Hitzewallung, dieses Kalt-Warm-Spiel, was der Körper dir dann anbietet, das fand ich dann sogar ein bisschen sexy. Und dann habe ich das regelmäßig zu mir
genommen. Kann man sich an Essen, was man eigentlich nicht mag, ranarbeiten und es dann doch mögen?
Es gibt solche und solche Sachen, weil das Essen als solches gibt es ja nicht. Also ich kann mich immer daran erinnern, dass meine Oma Fisch nicht gut gekocht hat, weil sie den überkocht hat. Und der dann immer ein bisschen leimig und fischig wurde. Dasselbe Gericht aus meiner Hand ist eine Offenbarung. Das Gericht aus der Hand meiner Oma war eher grenzwertig. Dasselbe kennen wir alle mit Leber, durchgebraten, nicht durchgebraten. Was man zum Beispiel nicht kann, das ist drollig, wenn du Koriander nicht magst.
Also Korianderblatt. Ich mag Koriander nicht.
Das ist scheinbar, es gibt Untersuchungen, die behaupten, es sei genetisch bedingt. Das heißt, dein Körper hat eine Aversion von der Genetik her, dass du diesen Koriandergeschmack nicht magst oder als sehr unangenehm empfindest.
Total.
Für mich ist das extrem lecker. Es gibt viele Leute, die hassen Koriander und denen kann man Koriandergenuss nicht beibringen.
Nase und Ohren gehen bei mir sofort zu bei Koriander.
Nase und Ohren?
Ja, ich kriege ein totales Druckgefühl, ja, diesen Erkältungsohr ist zu Druck. Kommt mir direkt meine Nase zu.
Ich wollte gerade sagen, du musst ihn ja auch nicht in die Nase und Ohren stecken, du musst ihn essen. Ja. Vielleicht probierst du es mal auf diesem Weg.
Witzig, witzig, Tim. Sehr witzig. Wir haben einen Gast, wie immer, heute. Ich muss übrigens nach wie vor sagen, ich weiß jetzt nicht, wie unsere Reihenfolge sein wird, aber ich darf es nicht sagen, aber der letzte Gast, der hier war,
du warst so im Nachhinein war es mir echt unangenehm mit dir.
Wirklich?
Aber du warst so ein verficktes Groupie, ernsthaft. Ich hab wirklich gedacht, du willst Übernachtung schnurren.
Nein.
Du warst so, toll hier, toll da, und so ein bisschen eifersüchtig wurde ich auch. Bin dann allerdings auch in den Duktus reingekommen und ich habe im Nachhinein gedacht, leck mir am Arsch, das war schon echt ein Werbungsding, was wir da gemacht haben. Aber der Typ war Hammer. Und das Ganze drumherum ist Hammer. Ich sag Ingo Peters.
Ja, kann man sagen. Der Hoteldirektor vom Hotel für Jahreszeiten.
Großartige Person. Aber das nächste Mal wird er von mir geroastet, weil wirklich, du warst so widerlich nett. Ekelhaft.
Also ganz ehrlich.
Ich hatte ernsthaft das Gefühl, du willst irgendwas von dem. Also Übernachtungskosten, irgendwie eher so Influencer-Style.
Nee, gar nicht.
Von wegen, ich bin Sebastian Merget.
So schätzt das du mich ein oder, bisschen, oder ist das immer noch eine kleine Retourkutsche?
Nee, so schätze ich dich ein. Ich glaube, dass du heimlich dich unter dem Synonym irgendwie meldest. Schönen guten Tag, Merget mein Name, ich bin Influencer. Meinem Freund Tim Melzer zusammen habe ich 150.000 Follower irgendwie und da wird man mir wohl ein bisschen entgegenkommen können, hier beim Champagner im Club oder beim Essen im Restaurant oder jetzt auch im Grand Hotel. Ich mache dann, weil du bist auch noch so ein Spaß, der auch noch irgendwelche Fotos von seinem Hotelbett. Du bist ja sowas wie ein. Also entschuldige. Da muss ich einmal ganz kurz einhaken.
Hau rein, hau raus.
Du meinst ja besonders witzig zu sein, du deine Hotelbetten fotografierst, in denen du regelmäßig übernachtest. Ja. Ja, das ist doch dasselbe wie Essensfotografierer.
Findest du?
Das ist dieselbe Rotze in Grün. Doch. Ist dasselbe Ding.
Aber ich mache ja auch Motel One, fotografiere ich. Das ist ja nichts, womit
man. Na gut, aber Leute fotografieren ja auch einfach nur einen Salat oder irgendwie einen Burger auf der Imbissbude oder ähnlichen. Wen interessiert es, wie du schläfst? Kein Schwein. Hör auf mit dem Datenmüll. Schaff mal Wissen. Schaff mal was Nachhaltiges. Warum sollte ich mir Betten von dir angucken, wo du alleine eventuell mit Hilfe der rechten Hand reinwickst? Also das macht für mich keinen Sinn. Ernsthaft nicht. Das ist so, ja, so ich bin fantasievoller Mensch. Und dann zeigst du mir das Bett und weiß nicht so, ja, was will er mir damit sagen? Ist das so die Andeutung? Ist das so schon mal, ich sag mal, der erste Move für die Tinder-Seite, auf der du dich sonst so rumtreibst, dass du sagst, guck mal, hier in dem Bett kann ich dich lang machen oder was ist es? Dass die Opfer, mit denen du dich sonst so umgibst, normalerweise einfach nur billigeres gewohnt sind? Ja. Also noch billiger als Motel One.
Noch billiger als Motel One. Ich versuche gerade, ob ich irgendeine Art von Antwort raushauen kann.
Fandest du es schon mal geil, wenn du jemanden mitgenommen hast und du hattest eine Suite? Und hast dann gesagt, hier, ich habe eine Suite, ich bin richtig geil, ich bin ganz weit oben in der Nahrungskette.
Ich glaube, Suite hatte ich noch gar nicht. Aber deswegen war ich ja so nett.
Ich gucke mir deinen Instagram-Story.
Ja, das kannst du gerne machen. Gut. Das kannst du wirklich gerne machen.
Aber du willst mal eine Suite haben.
Eine Suite hätte ich gerne
mal. So, jetzt erzähl mal, was ist auf dem Liebesbarometer bei dir los? Läuft das?
Ich werde jetzt mal mit dir, wer bin ich?
Läuft spielen. Das?
Läuft nicht so, nee.
Läuft nicht so?
Nein.
Ah, fuck off, ey. Manchmal muss man Mädchen auch echt zu ihrem Glück zwingen, ne?
Guck mal, jetzt.
Sieht die das nicht so?
Wenn die jetzt hier zuhören würde, meinst du, die hat in irgendeiner Art und Weise das Gefühl, dass du gerade Werbung für mich gemacht hast? Du hast mich gerade als Alleinwichsender in Motel One schlafender Influencer-Spasti dahingestellt, der sich bei einem Hoteldirektor einschleimt, um eventuell eine Frau dorthin beeindruckenderweise abzuschleppen.
Nachdem du bei Tinder durchgewischt hast.
Ich glaube, spätestens jetzt ist sie durch, weg. Ne?
Ja, aber ganz ehrlich, dazu muss man auch wissen, wenn ich so rede, dann meine ich das ja nicht.
Ich
so.
Weiß das. Aber wir können bei schönen Frauen bleiben, denn der Gast, den wir jetzt gleich hier reinholen werden, der ist...
ist eine schöne Frau.
Der ist auf Du und Du mit Angelina Jolie. Um mal in das Wer-bin-ich-Spiel.
Ernsthaft?
Ja.
Ist die schön oder ist das eine Fotoschönheit?
Das musst du dann diesen Gast fragen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn es im Englischen ist, gibt es ja nur you. Also da gibt es ja kein sie, aber es ist schon so gemeint, die sind so.
Ernsthaft?
Ja, die kennen sich.
Geil.
Der hat ein Buch geschrieben.
Heißt?
Wilbur, das kleine freche Propellerflugzeug begibt sich auf ein waghalsiges Abenteuer durch Europa. Hast du das schon gelesen?
Ich meine, ich habe das mal in der Gala gelesen.
Wirklich?
Ja, ich schreibe mal kurz auf, aber ich will die anderen Tipps hören, weil ich glaube, ernsthaft?
Ja.
Der kommt?
Seine Mutter ist Kolumnistin beim Hamburger Abendblatt.
Ich habe meinen Namen aufgeschrieben. Ich höre mir weiter die Tipps an.
Ach so,
an.
Ja. Und soll ich dazu schon was sagen?
Nein.
Ach so.
Ja. Nein.
Also seine Mutter ist Kolumnistin beim Hamburger Abendblatt. Mhm. Und deinen Tipp werde ich wahrscheinlich jetzt in den Hintern kicken. Er moderierte Gülcans Traumhochzeit. Weißt du noch, wer Gülcan ist?
Ja, eine, die in eine Bäckerei-Dynastie eingeheiratet hat.
Ja.
Die eigentlich, ich glaube, gar nicht so dumm ist, wie ich sie manchmal wahrgenommen habe.
Die Bäckerei-Dynastie, oder?
Nein, aber den Move fand ich damals sehr smart. Ne? Also wirklich, also die Hochzeit fand ich albern. Aber danach sich ein bisschen zurückzuziehen und wirklich einfach mal so das echte Leben zu genießen, das fand ich smart. Also da ziehe ich auch immer noch den Hut vor, ja. Muss ich wirklich sagen. Die Stimme war immer grenzwertig, aber ich glaube, die hat sie auch echt gezogen. Nee, die hat moderiert. Oh Gott, wer hat das denn moderiert?
Also jedenfalls nicht der, den du aufgeschrieben hast.
Nee, dann ist das wieder weg.
Den hast du noch im Kopf von Weltmillionär.
Ja.
Er ist geboren in Phoenix, Arizona. Haben wir heute eine Premiere und du errätst nicht den Gast.
Ich glaube, ich komme nicht drauf. Weiter.
Den letzten Tipp, den ich habe.
Kenn ich den denn?
Ja, du kennst ihn. Du kennst ihn entweder, denn er moderierte bei Pro7, dann ging er zum ZDF. Und nun ist er in einer absoluten Parallelwelt unterwegs und der Kerl macht einfach beides. Pro7 und ZDF. Das heißt, der hat die 2 und die 7 bei sich auf der Fernbedienung ganz weit oben.
Der Gätchen. Der Gätchen ist in der Haus.
Gätchen ist in der Haus.
Der Gätchen ist in der Haus. Sehr schön. Oh Gott, ich freue mich. Ich bin hier
auch. Offensichtlich. Das sieht echt so aus.
Na, ich freue mich richtig.
Moin, Steven. Schön, dass du da bist. Das ist dein Kopfhörer.
Das ist mein Kopfhörer.
Ach, herrlich, der Gätchen ist in der Haus. Toll.
Wie hast du mich denn umschrieben? Moderierte Gülcans Traumhochzeit. Ist auch nett, dass du das hier...
So, ne? War das Timmendorfer Strand?
Oder war das, ja, das war Timmendorfer Strand im... Nee,
Timmendorfer Strand war hier die blonde Sängerin,
war das,
ne?
Ich hab's verdrängt. Ich war auf jeden Fall anwesend.
Der Steven und ich, wir kennen uns, wir haben es neulich irgendwann mal schon eruiert. Ich habe leider die Hälfte vergessen. Warum war ich eigentlich da in München? Ach, ich habe gedreht für Kitchen Impossible.
Ja, genau, ich war auch da und habe auch gedreht und dann haben wir uns abends an der Hotelbar getroffen und ich habe irgendwann gesagt...
Ein Absacker.
Ja, genau. Zufällig?
Na, also, wir waren nicht wirklich verabredet. Ich habe nur gehört, dass er auch in der Stadt ist. Okay. Und weil er wurde am Frühstücksbuffet entdeckt von einem meiner Mitarbeiter aus meinem Filmteam raus. Und dann gesagt, ja, hier, der Gätchen ist auch und der andere auch hier, der kleine, dicke, wie heißt er?
Klaas.
Klaas, danke. Also Klaas ist auch da und da war mir ja klar. Ich weiß ja, was das. Ja, du hast eine Sendung moderiert.
Ab morgen. Morgen, ne?
Genau, ab morgen Abend 20.15 Uhr.
Oder je nachdem, wann es ausgestrahlt wird. Ja, genau. Vor 4 Wochen.
Ja.
Warte mal ganz kurz.
Oh, Tim gibt die Runde Champagner aus. Das freut uns. Das freut uns.
Darf man das als Chef seines eigenen Podcasts das Telefon anlassen?
Nee, eigentlich nicht.
Achso, das ist schon Champagner.
Es gibt aber Momente,
eine Kiste, ganz kurz, nicht ein Glas.
Ganz kurz. Nee, auf jeden Fall wurde Steven am Frühstücksbuffet entdeckt. Und da habe ich auch schon gedacht, Alter, wie asozial ist das eigentlich, weil ich jetzt mal das in einer Zweitversion gehört habe. Da geht jemand einfach nur frühstücken und ich betrete die Stadt und weiß Bescheid. Das fühlt sich schon so ein bisschen wie Überwachung an. Auf jeden Fall habe ich Steven dann angerufen. Ja. Hab gedacht, hey, ich hab gehört, du bist in der Stadt, bist heute Abend auch noch da. Hat er gesagt, ja. Und dann haben wir uns lapidar locker für ein Getränk verabredet in diesem ansässigen Restaurant.
Und das waren 35 Getränke gefühlt am Ende. So habe ich mich zumindest gefühlt. Oha, aber dann muss ich eine Sache
Rechnung,
noch sagen.
Ich habe auch die Rechnung gesehen. Seitdem mich am Arsch. Wir haben zugeschlagen.
Ja, genau. Und das Spannende ist, weil Tim das gerade angesprochen hat, ich bewundere ja deine Kaltschnäuzigkeit, ne? Weil dann standen wir zwischendurch draußen, haben da ein bisschen gequatscht und da kam ja, erinnerst du noch, dieses Pärchen, sie verwirrt und er alt und quatscht nicht von der Seite an und du warst so entspannt, wie du darauf reagiert hast, aber so klar, weil die wollten uns dann ja noch Drinks an der Bar ausgeben und dann saß da drüben noch so ein komisches Proll-Pärchen, die auch Drinks ausgeben. Also in deiner Haut möchte ich nicht stecken.
Das ist so, ich habe, wie reagiert die Öffentlichkeit auf dich? Also wenn du unterwegs bist, du bist ja wahnsinnig viel auf Reisen, Flughäfen, auf der Straße, in Situationen der privaten Natur. Wie reagieren die auf dich?
Also bei mir ist das echt, das einzig wirklich unangenehme Erlebnis, das ich in diesem Bezug hatte, war, da wollte ich in Urlaub fliegen mit Anhang. Und wir sind kurz davor, in den Flieger einzusteigen und irgendwann steht dann so eine Frau aus der Menge, die da auch wartet, also am Gate, und sagt so, ey Gätchen, Alter, bezahlen die dich beim Fernsehen nicht gut genug, dass du normale Eco fliegst? Und ich dachte so, Alter, was ist, also Nummer eins, geht dich das überhaupt nichts an, Nummer zwei, was soll das, Nummer drei, wer bist du, und Nummer vier, Schnauze halten. Das war ein unangenehmes Gefühl. Ansonsten.
Was hast du gesagt?
Verpiss dich, verpiss dich von meinem Gätchen, nee, hat er gesagt.
Genau. Oh, was für ein großartiger Karlau, aber den muss ich mir merken. Verpiss dich von meinem Gätchen in meinem Städtchen. Nee, aber ansonsten ist es, also toi, 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 Klopf auf Holz, alles noch im Rahmen. Aber ich finde es wichtig, dass die immer noch akzeptieren, dass du auch als Privatperson unterwegs bist und dass sie auch sehen und spüren, und das tun sie manchmal nicht, das geht dir auch so, dass du gerade vielleicht in einer anderen Situation steckst als Selfie oder... Also das, was anderes machst.
Ich frage mich ja immer wirklich, warum das bei mir so, wie soll ich sagen, so distanzlos oft verläuft. Also dass ja Leute werden ja bei mir extrem übergriffig mit Anfassen, mit Kommentierungen, also wirklich so, ich manchmal denke, habe ich das jetzt wirklich an der Stelle wirklich verdient? Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass das, was ich mache, bin ich. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe nicht mehr zu lieben. Ich bin weder Spieler noch Sänger. Ich bin ein Koch. Und so wie ich mich präsentiere, präsentiere ich mich ja sehr bodenständig und jovial und bin auch gerne mit Menschen ohne Wenn und Aber. Allerdings kommt dadurch auch eine gewisse Distanzlosigkeit hin und wieder mal zum Vorschein. Wenn ich mit anderen Menschen aus der Öffentlichkeit zusammen bin, dann ist da oftmals eine größere Distanz, ein größerer, ich will nicht sagen Respekt, weil respektieren tun die mich auch, aber auf eine andere Art und Weise.
Aber nimmst du als Kompliment, glaube ich.
Ja, ich nehme es als Kompliment.
Dass nur manchmal, die Leute dich einfach als unfassbar nahbar auch empfinden.
Na, und authentisch, ne? Dein Lieblingswort Authentizität ist ja auch
das.
Und ich glaube dann, dass die Leute einfach denken, wenn der so ist, und so ist er auch, dann kann ich auch zu dem kommen und dem direkt auf die Schulter klopfen und sagen, Foto, jetzt.
Ja, aber das ist ja, wenn du sagst, das ist mir einmal passiert, das passiert mir eigentlich auf jeder Flugreise. Und ich steige schon mit Absicht immer als Letzter ein. Gar nicht, weil ich so geil bin, sondern einfach, weil ich versuche, diese Kontaktebene so lang wie möglich zu vermeiden.
Und dann sitzt du 22B in der Mitte.
Das ist natürlich
das so lustig.
Und Gepäckfach ist voll. Ja, genau. Aber das ist auch so geil,
wo du denkst. Ich habe hier noch einen Koffer von Gucci, den möchte ich gerne Aber das ist auch, aber wenn man was, den Goldbarren irgendwo was, unterbringt.
Was du auch gerade sagst, so von wegen, wieso hier Economy läuft bei Ihnen nicht schlecht, anstatt dass man das als Bodenständigkeit auch mal sieht, dass man eben nicht einen Privatflieger hat, vielleicht weil man ihn sich auch wirklich nicht leisten kann, das kommt hinzu. Aber auch einfach so, also fliegst du Business oder Economy?
Also Langstrecke, in unserem Alter, weißt du, ist es ja auch wichtig, dass man bequem reist, weil wir ja meistens direkt, also es klingt jetzt nur nach einem...
Nein, 100%,
wir müssen ja direkt stimme ich arbeiten. Dazu. Auf jeden Fall versuche ich da Business Class auch jedem Auftraggeber rauszuleiern. Ich meine, innereuropäisch ist es totaler Bullshit, ne? Es sei denn, das, was du gerade gesagt hast, es gibt einem auch in gewisser Art und Weise, und das soll auch überhaupt nicht arrogant klingen, aber eine gewisse... Art der Privatsphäre, weil ich auch viel arbeite, ne? Und im Flieger, und ich finde es ja auch total wichtig. Also das ist ja für mich die Zeit, und für dich auch, ich penne überall. Ja, ne? Also in der Sekunde, in der das Flugzeug auf die Rollbahn geht, da ist bei mir schon, ehrlich gesagt, zappenduster. Und dann wache ich auch immer laut schnarchend und sabbern irgendwann auf.
Sabberst du?
Sag mal, Tim, Alter, bei dir hackt das ja wohl. Das ist unser Mann in Hollywood. Du fragst ihn doch nicht, ob der sabbert, Alter. Das wäre so, als ob ich dich frage. Sag mal, Tim, liftbildst du? Oder ist das eine Essstörung?
Ich sabber. Ich bin angeblich der hässlichste Schläfer auf diesem Planeten, wurde mir mal gesagt.
Oh, dann sollten wir
von einer mir sehr nahestehenden Person. Dann
sollten wir nicht nebeneinander sitzen. Also bei mir kann man, wenn ich schlafe, von der letzten Reihe wirklich in die erste Reihe Popcorn ins Maul schmeißen.
Wirklich?
Ja, und das Schlimme ist, das Lustigste, was ich mal erlebt habe, bin ich erste Klasse mit der Bahn von Berlin nach Hamburg gefahren und hab wirklich lange arbeiten müssen, in der Tat, und musste früh wieder aufstehen und saß da, hab mich da so in diesen Sitz so ein bisschen reingemümmelt und bin von meinem eigenen Furz wach geworden. Ich hab dann irgendwann so...
Vom Gestank oder
weil nee, vom Geräusch. Vom Geräusch, ja. Weil das,
aber
das war, das war so... Nein, aber das war so ein... Der ist mir so rausgeglitscht. So,
aber macht dich das auch stolz?
Nein, ja, so aber es war so lustig.
Darmreinigung finde ich total geil.
Nein, und ich,
man davon auf?
Also in dem Falle, vielleicht war ich in so einem so einem Dämmerschlaf oder es war unangenehm. Auf jeden Fall merkte ich, ich hab Luft gelassen. Ja. So, und dann guckte ich mich natürlich peinlich berührt um. Wie gesagt, erste Klasse. Und da gab es so einen Typen, der hatte die Zeitung so praktisch wie so ein schlechter Privatdetektiv vor sein Gesicht gehalten, so dass du nichts erkennen konntest. Und du sahst nur, wie er sozusagen hinter der Zeitung so sich wirklich so... so schön beömmelt hat
und versucht hat,
das zu ignorieren.
Wenn du auf so einer Veranstaltung bist und es ist voll mit Menschen und du denkst, du kannst mal kurz ein bisschen Dampf ablassen und du schickst da einen raus, der tötet Menschen.
Ich habe ja inzwischen, das habe ich bei CSI mit, also ich fliege auch wahnsinnig viel, das tut mir auch leid für Greta, aber sehr oft auch beruflich bezogen. Privat eigentlich gar nicht, außer im Urlaub, einmal im Jahr, das werde ich dürfen.
Hat hier jemand gefurzt?
Nee. Und ich fliege sehr, sehr viel und natürlich, es ist auch gesund, Luft zu lassen oben in der Kabine. Aber wenn jemand glaubt, dass du in einem Flugzeug furzen kannst, ohne dass das Umfeld merkt, wo er herkam, man kann es analysieren. Man kann es
wirklich. Und das hast du bei CSI rausgefunden.
Nee, und dann, ich bin dann irgendwann mal geflogen und ein Typen, eine Reihe vor mir, hat ein Ding nach dem anderen losgelassen. Oh. Aber so klebrige. Weißt du, so Dinge, die sich fast fühlbar über deine Gesichtshaut gelegt haben, wie so eine leichte Maske. So, dann kamst du nicht drüber hinweg. Und dann bin ich direkt los und ich habe immer eine Dose Vicvaprop inzwischen dabei, weil das habe ich bei CSI gesehen. Wenn du dir
in die Nase.
Wenn ich so einen Furz neben mir habe, dann schmiere ich mir Vicvaprop in die Nase. Das machen die, wenn die Leichen sezieren, genau. Wasserleichen, wenn die so stinken. Ach, weil die haben und dann schmiere ich mir Vicvaprop in die Nasenlöcher. Und wenn der Typ besonders unverschämt ist,
dann schmierst du ihm das noch hinten über den.
Nee, ich habe immer so ein 50 Milliliter Wasser, Milliliter Eau de Parfum. Und dann mache ich auch gerne mal den hier. In der ganzen Kabine, weil ich sage, lieber nach meinem Parfum stinken, als hier nach dem ganzen
Arschgeruch. Aber weißt du, was wirklich lustig ist?
Das ist unangenehm. Das ist ein Ding, wirklich, flieg mal viel. Das ist so unangenehm.
Soll ich dir sagen, was wirklich lustig ist oder euch? Hier scheint offensichtlich eine Übereinstimmung auf gedanklicher Ebene stattzufinden, die kann man sich nicht ausdenken. Denn ich habe für heute etwas ausgedruckt, was ich euch vorlesen wollte, eben weil Steven sehr viel fliegt und du auch. Und ihr hättet das nicht besser einläuten können. Das ist ein Artikel aus dem Vice Magazine, schon ein bisschen älter.
Hat das was mit Pflege zu tun?
Jemand hat so dermaßen in eine British Airways Maschine geschissen, dass sie umdrehen musste.
Was?
Und dieser Artikel ist so großartig geschrieben. Ich möchte ein paar Auszüge daraus vorlesen.
Wie, also der hat geschissen im Sinne von gefurzt oder geschissen in die Toilette?
Geschissen im Sinne von gekackt. Und ich muss mir dann noch überlegen, wie ich die Kurve zur Kulinarik bekomme. Ja. Ein Flug von British Airways musste musste am Wochenende...
Das, was gekackt worden ist, ist mal gegessen worden.
Hör zu. Musste am Wochenende umkehren und landen, weil jemand einen so bösen Haufen gemacht hatte, dass das Flugzeug dadurch mehr oder weniger unbrauchbar wurde. Versuch dir vorzustellen, dein flüssiger Schiss hat ein 500-Millionen-Euro-Flugzeug aus dem Himmel geholt. Jedenfalls musste der BA-Flug von London Heathrow nach Dubai am Samstag nach nur 30 Minuten des 7-stündigen Fluges umkehren, um wieder in Heathrow zu landen, weil eben jemand ein kapitales Kloverbrechen begangen hatte. Der Pilot verlangte über die Sprechanlage nach erfahrenen Flugbegleitern und wir wussten, dass etwas Seltsames im Gange war. Etwa 10 Minuten später sagte er, sie haben vielleicht bemerkt, dass aus einer der Toiletten ein durchdringender Geruch kommt. Er sagte, es sei ein flüssiges Fäkalexkrement. Das waren seine Worte. Dieses Detailwissen über diesen flüssigen Zustand des fraglichen Haufens suggeriert irgendwie, dass der Pilot tatsächlich hineingegangen ist und sich den Dreck selbst angesehen hat. Hat er, so dies tatsächlich der Fall war, seine Pilotenmütze zum Schutz vorgehalten und so weiter und so fort. Jedenfalls wurde der Flug auf den nächsten Tag verschoben und British Airways machte eine Mitteilung, in der hieß es... Wir entschuldigen uns für das Unbehagen unserer Kunden, bevor sie alle auf dem Flug, vermutlich inklusive des Schurkenscheißers, wer auch immer er sein mag, eine Hotelübernachtung von uns spendiert
bekommen. Aber wer kann so...
Oh, wir hatten im Podcast schon mal eine Geschichte, wie Dinge manchmal schief laufen können.
Schief auslaufen können.
Wo du vielleicht in dem Moment noch nicht, ich sag mal...
Oder war das so ein Mörser, der halt so...
Ja, ich hab... So an der Seite, also,
der Klassiker-Mörser.
Je mehr ich reise, desto mehr Monk werde ich ja auch. Ne? Und desto bestimmte Dinge achte ich auch drauf. Und wenn du mal echt ehrlich bist, ist der Flughafen einer der dreckigsten Orte, die man sich vorstellen kann.
Ey, vor allen Dingen Toiletten.
Toiletten, all das. Also man versucht das ja zu vermeiden. Jetzt bist du mit einer Langstrecke unterwegs. Und ich habe es leider einmal erlebt, auf dem Weg von Indonesien zurück nach Frankfurt irgendwie. Da rannte an mir jemand vorbei und hat es halt nicht mehr geschafft. Und so belief ihm schon die Hose runter irgendwie so und versuchte es natürlich zu halten. Und dann berührte er nur mit der einen Hand so ein bisschen die Rückenlehne des einen Sitzplatzes. Ah. So. Aber es war nichts, also, aber es war einfach so, auf einmal wurde unsichtbare Dinge, wie so ein Superman-Blick, hast du so eine gelb-grüne Virenmasse durchs Flug. Und ich hab dann nur noch so durch den Pullover eingeatmet. Es hat nichts gestunken. Gar.
Tim ist so mit dem Parfum durch den
Flug. Ich habe mir jetzt nur eingebildet. So. Und seitdem habe ich auch immer Hygienetücher dabei und wische erstmal alles ein bisschen. Also wirklich, wenn du mich beobachtest, wenn ich ins Flugzeug einsteige, da denkst du echt, der hat nicht mal alle Latten am Zaun. Ich bin ein bisschen Monsch.
Ja, aber ich finde viel schlimmer.
Mein Mikro ist aus.
Diese großartigen Leute.
Tims Mikro ist auch aus.
Entschuldige. Alles gut. Mein Kopfhörer ist aus, mein Mikro ist aus.
Vielleicht ist unten das
Kabel. Achso, ich habe hier das Kabel raus.
Ja, das könnte daran
liegen. Hier ist das Kabel.
Steven, red einfach weiter.
Ja, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Also was ich so schlimm finde ist, wenn du landest und dann siehst du die ganzen Leute auf die Toilette stürmen und am geilsten finde ich die Leute, die telefonieren, sich in Dödel rausholen, urinieren und dann einfach ohne sich die Hände zu... Also Nummer eins finde ich es unfassbar dreist, wenn du beim Pissen mit irgendjemandem telefonierst. Also das kriegt nicht auf die Reihe. Ja, und Nummer zwei, da halten sie einen Dödel in der Hand und dann gehen sie einfach raus, ohne sich die Hände zu waschen. Und dann denke ich immer so... Alter, ich sehe das doch. Und du schüttelst jetzt 35 Leute in die Hände.
Meint ihr, Frauen machen das auch?
Ja, also angeblich sind die Frauentoiletten, ehrlich gesagt, noch viel schlimmer als die Herrentoiletten. Ja,
also da kann ich wirklich aus Erfahrung mitreden. Die Herren der Schöpfung sind, was die Benutzung von öffentlichen Toiletten angeht, sehr viel humaner als die Damen. Ja, ich glaube, also das hat natürlich was damit zu tun, dass die Haltung während der Geschäftsverrichtung oft eine andere ist.
Sprichwörtlich.
Der Mann steht oder wenn... setzt er sich hin. Bei Frauen hat aufgrund von Infektionsrisiken wird sehr oft in der Hocke.
Sie machen diese Skiübung, ne?
Ja, genau. So. Und manchmal auch mit den Füßen auf der Brille in der Hocke. Und das zu zentrieren, das ist, glaube ich, auch ein Kunststück. Und wenn dann auch der Stuhl nicht das macht, was man selber denkt, sondern einfach mal sich ein bisschen unfreiwillig...
Ich hätte es so geil,
Und dann noch telefonieren dabei.
So, jetzt haben wir genug Fäkal gehabt.
Ich hatte ja auch eine Idee. Ja. Jetzt ist das ja der auch kulinarische Podcast. Und wir können, Tim ja nicht immer einen Gastronom reinsetzen oder einen Menschen, der ein Restaurant hat oder der...
Wer weiß.
Vielleicht hast du eine Information nicht, die ich habe. Vielleicht habe ich eine Information. Darf ich das sagen?
Ja, genau.
Steven Gätjen hat das gehabt, was mein ganz großer Traum ist. Er hatte ein Restaurant in New York. Bam!
Also es gibt es nicht mehr, aber wir haben uns damals auch sogar in New York getroffen und haben darüber geplaudert, weil du ja auch mal eins machen wolltest. Wir haben dann, wo war das, in diesem Park, in dieser Burger-Dings da? Nee, was war
das? Ja.
An der Bar in München.
Ja, nimm mal drei geile Burger-Bars. Also so neue. Nicht, also nicht Mc's, nicht Five Guys, nicht Burger, sondern... Ach
hier, In-N-Out Burger?
Nein, In-N-Out ist
nee, das ist White so Trash. Kette.
Dann ach den Burgerladen eben in diesem einen Hotel.
Den gibt's auch den gibt's auch in Covent Garden. Wie heißt das? Five Guys nicht. Weiche pappige Brötchen, stückiger Milchshake,
ich bin
einfachste
sicher,
Bude.
Du meinst, der ist im
Komm, google mal.
Ich habe mein Handy ist gerade nicht hier.
Aber erzähl so, ich google so lange.
Jedenfalls, ich muss es noch ganz kurz zu Ende bringen.
Wieso du eigentlich?
Was ich mir ausgedacht hatte. Ihr könnt aber natürlich gerne sagen, nö, machen wir nicht, wir reden erst über was anderes. Ich dachte mir nämlich, weil Steven so
machen wir nicht, viel... Machen wir nicht. Wir reden gleich über was anderes. Wir machen es einfach, interessiert mich einfach gar nicht. Lass so.
Hey Digga, guck mal, das war dieser Fernseherkoch. Fahrt den nochmal. Die kulinarische Gastfrage. Denn Kulinarik kommt hier... immer noch von cool.
Ich habe was vorbereitet für die heutige Sendung. Soll ich das mal erzählen?
Nein.
Gut, Steven, erzähl doch mal von deinem New Yorker Restaurant.
Ja, das ist aus einer Weinlaune geboren, ehrlich gesagt, weil ein Freund von mir ein Café erst aufmachen wollte und dann ein Restaurant aufgemacht hat und hat mich gefragt, ob ich mich daran beteiligen möchte. Und ich habe das getan, weil ich dachte, es ist total cool, darüber zu reden. Aber das Restaurant gibt es nicht mehr. Und das war eine interessante Erfahrung. Wir haben da sogar meinen Geburtstag gefeiert.
Haben wir.
Wir haben uns vorher in diesem Burgerladen getroffen und dann haben wir danach nochmal einen Geburtstag gefeiert.
In New York.
Ja. Genau. Das war sehr nett.
Ecke, hieß nochmal wie? Wo das war?
Achso, das war hier Chinatown.
Chinatown Richtung East Village. Oder
genau.
Nicht? So ein bisschen... Alphabet City auch sogar schon?
Nee,
na, noch nicht ganz.
Nee, nicht so weit.
Auf jeden Fall wirklich so eine richtige Räuberbude in Souterrain, Kellerlager, semi-italienisch. So ein bisschen italienisch angehaucht.
Hinten hatten wir einen total netten Innenhof.
Das war spektakulär. Echt
total romantisch, weil er zwischen diesen ganzen Häuserschluchten lag.
Und weil du New York da auch richtig noch schön quarzen konntest. Also das war noch geil.
So. Wie immer, zu welcher Jahreszeit?
Ihr da wart?
Wir waren, also mein Geburtstag ist im Herbst, also Ende September und da war das Wetter gut. Wir saßen draußen.
Bester Monat für New York. September ist bester Monat.
Nicht heiß, nicht kalt.
Die Burgerbude übrigens hieß Shake Shacks.
Das, und ich habe es wirklich gemeint.
Shake Shacks.
Ja, das
war für mich, das ist nicht geil. Das ist wirklich, das ist so ein Nicht-Burger. Das ist so ein, oder respektive, es ist ein Burger-Burger. Ich bin ja auch selber, wir haben ja Burger bei uns in der Bollerei, mit dem ich ganz zufrieden bin, aber so richtig geil finde ich den noch nicht, weil ich finde ja so ein Burger mit einer Hand. Das Brötchen darf so ein bisschen pappig, matschig sein.
Ja, dass den so zusammenquetscht.
Dass man den so zusammenquetscht.
Ich finde das auch, aber das ist jetzt mal eine kulinarische Frage. Darf man Burger eigentlich mit Messer und Gabel essen? Weil ich finde es problematisch, wenn du in so einen Laden reingehst und das Ding ist so hoch, du kriegst den ja gar nicht.
Finde ich aber schon problematisch, diese Riesendinger.
Ja, ich finde aber deine Frage gerade problematisch irgendwie so. Also darfst du ja machen, was du willst? Oder meinst du, da kommt die Burgerpolizei und sagt,
nein,
ja,
es gibt keine Burgerpolizei. Nein.
Ohne Messergabel, ab in den Knast, vorbestraft.
Nein, aber meine Intention ist ja in der Sekunde reinzubeißen und einfach das Ding durchzuschlagen.
Ja.
Ne? Aber wenn der so hoch ist, dann kannst du ja gar nicht anders essen. Ich habe mich letztens gefragt, weil neben mir saß dann jemand, der hatte das Brötchen von oben runtergenommen, um dann
dann hat man beim Burger machen auch schon was falsch gemacht, wenn man genötigt ist, das zu machen. Also ich mache immer die Telefonbuchtaktik. Das heißt, beide Hände zusammenführen, kräftig mit dem Körpergewicht drauflegen, dass alle Säfte von der Frikadelle und dem Ganzen so in das Brötchen reinsippschen, das Brötchen zusammen ist. Dann hast du meistens schon 3-4 Zentimeter gewonnen und dann wird gekleckert.
Ja, finde ich super.
Aber wie gesagt, Shake Shacks, wir haben uns damals in dem Park getroffen, erste Shake Shacks Bude, jetzt haben wir auch genug Werbung gemacht, aber wirklich geile Bude.
Ja, fand ich auch.
Wirklich cool. Mit keine Ahnung, 150 Meter Schlange irgendwie, wie gedacht, in Vorbereitung auf mein eigenes Restaurant, so ein bisschen geguckt, wollte mal das Areal sondieren, da war ich noch sehr unkonkret, da haben wir uns dann wirklich getroffen, verabredet. Ich glaube, Thomas Hajo war später auch noch dabei.
Das kann gut
da
sein.
Da war eine ganze Gang nachher.
Da waren auf jeden Fall eine bunte, nette, witzige Truppe.
Wirklich?
Ja, war sehr nett.
Man kam sich sehr mondän vor, weil man hat sich einfach mal in New York so getroffen. Ja. Also man trifft sich halt einfach mal in New York. Lustig ist, dass wir in Hamburg nebeneinander gewohnt haben, knapp 80 Meter voneinander entfernt, uns nie getroffen haben. Aber in New York, Saint-Tropez, Paris, Miami.
Ja,
genau. So da, wo sich halt die Schönen und Reichen dieser Welt
Flugzeugtoiletten.
Treffen.
Ja,
wenn ihr das nächste Mal in New York seid, dann geht ihr bitte mal unweit der Fifth Avenue ins Le Royal Meridian Hotel.
Mhm.
Genau, da gibt es hinter diesem Riesenvorhang auch diese Burger.
Dann geht ihr hinter die Rezeption und sagt, ihr möchtet Burger essen. Und ja, dann geht ihr hinter einem schweren Samtvorhang. Du kennst es auch, Tim?
Ja, er steht in jedem Touristenführer.
Aber es ist nicht so touristisch voll, wie man denkt. Und es ist unfassbar
lecker.
Und
alles mit Holz,
ja, kein Fenster,
und stinkt
wie in das Fernsehen, was da läuft. Ja. Komm, Tim, hau ihn raus.
Nee, gar nicht. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut.
Ja, findest du gut.
Find ich wirklich gut. Ich neige dazu, keine
Geheimtipps preiszugeben.
Nee, Geheimtipps zu folgen. Mhm. Weil wenn irgendwo schon Geheimtipp drin steht, dann denke ich immer so, Geheimtipp, der gedruckt ist. Schwierige, ja, Variante, sehr schwierig. Und ich finde natürlich, es gibt ja so viele, Reiseführer. Und es gibt einmal den Lonely Planet. Mhm. Und die coolen Leute dieser Welt reisen nach dem Lonely Planet. Das ist aber nichts anderes als Tui oder Sonstiges, bloß eben halt in lässigeren Klamotten, weil auch die Leute folgen festen Faden und folgen diesem Führer. Klar. Und wenn der gedruckt ist, sind gerade in Städten wie New York oder wirklich globalen Städten, sind die meisten Geheimtipps doch schon längst wieder durch. Und ich sage ja wirklich so, mein Lackmustest für cool sein ist, wenn ich weiß, dass irgendwas in ist, ist es out. Das ist
bei mir genauso. Ich bin auch immer hinter dem Trend.
Ja, immer so 5 Minuten zu spät.
Ich muss kurz auf die Schuhe von Tim gucken.
Weiße Turnschuhe.
Das ist der Lackmustest. Ja,
Lackmustest, weiße Turnschuhe. Wann war das denn? Vor 2 Jahren, glaube ich.
Ich habe auch weiße Turnschuhe.
Ja, siehst du? Das ist einfach vor 2 Jahren cool gewesen. Irgendwie, jetzt habe ich gerade rosafarbenes Sweatshirt an. Irgendwie ist auch irgendwann.
Ey, du übrigens lilafarben.
Lila, wie geil ist das? So, ich habe den Busfahrerbart. Er fängt jetzt auch an noch mit so einem Hipsterbart, weil er wieder zurück zu ProSieben ist, wo die Coolen sind. Nochmal, New York, spektakulär. Steven geht hier in sein Restaurant. Ich hatte kurz überlegt, da einzusteigen. Das war aber zu früh für meine Überlegung. Da dachte ich noch, Mensch, das ist auch ganz schön teuer. Im Nachhinein hätte ich sofort machen sollen, weil es war in den Relationen sehr, sehr, sehr günstig. Und das muss man wirklich sagen, Steven hatte einen Riecher. Du hattest wirklich einen Riecher für die wirklich gute Ecke. Weil nicht weit von dir hat ein absoluter Innenclub aufgemacht, The Box damals, mhm, ein opulenter, dekadenter, versauter, lebendiger, also wirklich sehr, sehr schöner, saftiger Nachtclub. Irgendwie, wo du wirklich nur noch durch Beischlaf oder Einsatz der schwarzen Amex, wenn du Glück hattest, reingekommen bist.
Welchem Jahr reden wir?
Das ist jetzt
10 Jahre?
Nee, länger. 15, 16 Jahre. Doch.
Na.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein. Schade, dass man dich nicht sehen kann, Tim.
Doch. Nein.
Doch.
Nein.
Doch. Da waren wir beide 17.
Nein.
Vor 16 Jahren.
Doch. Nein.
Doch, so lange ist das
her. Ich habe mich doch erst vor 7 Jahren aus New York wieder zurückgezogen, oder vor 6 Jahren.
Nee, das ist aber so lange her.
Nein.
Doch.
Steven, nein.
Also ich habe das erste Mal drüber geredet, was haben wir, 2019?
Ja, wann hast du...
Okay, nee, warte mal, stimmt.
Ja. Nee. Komm, wir werden schnell...
13, 12 Quatsch. Jahre.
Doch. Nein.
Okay, also auf jeden Fall irgendwas in dem Dreh.
Also ich sag mal, ungefähr 8, 9 Jahre hattest du den Laden noch. Bin ich mir relativ sicher. Wir können ja um eine kleine New York-Reise wetten.
Wir können ja um
Für eine zwei?
Kleine New York-Reise wetten. Economy.
Economy mit KLM.
Ja, genau. Oder Air Force. Nee, hier Hamburg, Direktflug, was sind das? Hamburg, Delta Airlines, gibt's
die
noch?
Ja, aber die sind ja gar nicht so schlecht.
Boah, alles, was von Hamburg direkt Fernflug ist, ist eher schon so...
Hat er recht, ja.
Also ich sag mal, von der Ausstattung her,
wenn du
noch Schwarz-Weiß-Fernseher, okay, jede dritte Reihe,
einer. Du sagst was?
9 Jahre.
Also ich sag...
Du sagst 13, du sagst länger als 9, ja, genau. Und ich sag weniger. Checken wir.
Ging jetzt wirklich um diese Reise nach New York?
Ja. Ja, wo wir uns gesehen haben.
Wir drei fliegen dann dahin.
Nee, 2 war ja.
Ah, du kommst gleich mit.
Was willst du denn jetzt?
Ja, ich will nach New York. Hä? Ich muss da Hotelfotos machen.
Genau, im Marriott Hotel, von wo eine tolle Burgerbude drin ist. Ich frage
Herrn Peters, ob er irgendwas für mich hat.
Hast du jemals Geld damit verdient? Mit deinem Restaurant New York?
Nein.
Den Freund, den du da hattest, wo du dich beteiligt hast, war das ein sehr guter Freund?
Damals ja.
Jetzt noch ein guter Freund?
Nein.
Ich kann ja auch kurz mal meine Geschichte erzählen.
Ach Tim, du bist ja auch noch da. Ja, dann erzähl du doch mal was.
Ich weiß, ich soll weniger Redeanteil haben, aber ich mach's auch eine kurze Variante. Mein Traum war auch wirklich ein kleines Restaurant in der Größenordnung von Steven zu haben in New York. Und ich bin dann halt diverse Male rübergeflogen, um das Areal zu sondieren. Das ist mir dann auch gelungen und ich habe ein ganz gutes Netzwerk um mich drumherum aufgebaut. Ich war kurz davor, diesen legendären Diner zu kaufen, der in Richtung Chelsea raussteht, Chelsea Meatpacking,
das, ja,
da, ne, so ein,
ja,
bisschen raussteht. wo da diese Man in Black-Szene mit dem kleinen Mops gedreht worden ist. Der war zu verkaufen mit Liquor-License, doppelte Gastro-Lizenz, war aber damals ein Handgeld von $200,000. Hätte man bezahlen müssen, nur dass man diese Bumsbude, diese Bruchbude kaufen kann. Das war mir zu viel, habe ich gesagt, mache ich nicht. Hätte ich machen sollen, ich hätte so viel Geld gespart. Bin dann weitergegangen, habe mir dann irgendwann meinen Laden angemietet in der Bowery Street. Das war nicht weit von deinem Laden entfernt. Ein bisschen größer, gegenüber von dem Museum of Modern Art. Und habe dann angefangen, Geld zu investieren, License zu beantragen, hatte Menschen auf der Straße, die für mich gute Stimmung gemacht haben. Und kurz bevor wir den Umbau angefangen haben, habe ich noch eine Auflage bekommen, die mich so viel Geld gekostet hätte. So viel Geld, dass ich gesagt habe, jetzt riskiere ich wirklich meine Existenz und bin dann wieder wie ein geprügelter Hund von dann gezogen. Habe also das Projekt abgeblasen, sitze jetzt hier immer noch und werde ein Restaurant in New York aufmachen. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wo. Ich weiß nur das. Es wird hundertprozentig passieren. Ich hake das Ganze unter Erfahrung gemacht ab. Jetzt muss ich meine Lehren daraus ziehen, das nächste Mal vielleicht ein bisschen intelligenter rangehen, vielleicht doch mit ein bisschen Backup, um dann dieses Restaurant aufzumachen. Weil die Stadt reizt schon. Das macht
die ist gigantisch.
Traumstadt.
Auf der anderen Seite musst du ja auch überlegen, das ist ja, also allein in Manhattan damals, als wir das Restaurant aufgemacht haben, hat 18.000 registrierte öffentlich inserierte Restaurants. Ne?
Wie viel?
Wahnsinn. 18.000.
Oha. Ne? Hamburg zum Vergleich?
Keine Ahnung. Haben wir mal recherchiert? Ich weiß. 8.000, 9.000 vielleicht? Ich weiß es nicht.
Tja, mein lieber Tim, du hast zwar keine Westentaille, aber ich kenne dich mittlerweile so gut wie meine eigene Westentasche. In New York sind es deutlich mehr als in Hamburg, denn laut Handelskammer Hamburg gibt es in Hamburg 5.000 Restaurants inklusive Cafés.
Also wir reden ja von Manhattan, ne? Nee, und du musst ja überlegen, offiziell, ne? Also wie viele Läden gibt es da, die keine Licenses haben, ne? Also das, was du ja auch gerade gesagt hast, das ist ja auch das Problem in New York.
Die
Liquor-License, ne? Dann diese Music-License, ne?
Tanzen ist verboten bei Geldstrafe in New Yorker Restaurants.
Prohibitionszeit.
Wenn du keine Lizenz hast zum Tanzen, das bedeutet gute Stimmung. So was wir hier so vom Italiener um die Ecke kommen, wo die Oper nochmal groß und wo alle auf den Tischen tanzen und Trara machen oder auch Bullerei oder ähnlichem. Wenn die Musik ein bisschen aufgedreht wird und dann ist es wirklich strictly forbidden to dance. Und das ist eine Ansage. Und wenn du anfängst zu tanzen in einer Bar oder in einem Restaurant, das keine Tanzlizenz hat, dann kommt der Türsteher und sagt zu dir, bitte nicht tanzen. Das ist krass.
Ja,
das ist
und
krass. Das ist wirklich krass.
Aber es ist irgendwie auch Amerika, ne?
Ja.
Aber es erinnert mich an einen der geilsten Filme aller Zeiten, Footloose.
Den habe ich nicht geguckt.
Kenny Loggins.
Ach, du bist ja so ein Cineast.
Ja, aber Footloose, erstmal ganz im Ernst. Das Dorf, in dem es verboten ist zu tanzen, weil Kinder damals, Jugendliche von einer Party zurückkamen und verunglückt sind und deswegen darf man da nicht tanzen. Und dann kämpfen sie darum, wieder tanzen zu dürfen.
Ja, aber
das ist eine doofe Geschichte. Aber,
unfassbar doof. Unfassbar doof.
Ja, aber geiler Film.
Ich weiß schon, warum ich den nicht geguckt habe. Ich habe auch Dirty Dancing nicht geguckt.
Nee,
ich habe auch. Dazu muss ich aber sagen, ich habe auch nicht geguckt James Bond und ich habe auch nicht geguckt Star Wars. Und ich habe auch nicht Herr der Ringe geguckt.
Es gibt mittlerweile 24 James Bond.
Ich habe keinen.
Nein.
Ach, was?
Nein.
Mit Begründung?
Alter. Nee, du hast nicht zu verstehen.
Bin ich zu spät eingestiegen? Keine Ahnung. Ich mag,
du kannst ja immer noch einsteigen, das ist ja nichts aus den 60ern.
Ich schenke
dir
eine Box, eine James-Bond-Box, das wirst du lieben.
Also ich muss aber auch sagen, dass den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, habe ich schon erzählt. Terminator 2 war. In der Ohrfilm. Einer der geilsten Filme. Aber irgendwie bin ich dadurch nie gekickt worden. Also,
und wir kicken, wir gucken
ich mag kleine, leise Arthouse-Filme. Das ist so der Betongarten und so. Oder ich mag gerne Filme, wo Ewan McGregor seinen Schwanz in die Kamera hält. Das hat immer eine gewisse Tiefe.
Arthouse.
Ja, das ist halt Arthouse. Das ist so
kurze Filme machst du.
Steven, findest du das schlimm, dass Tim und ich beide Filme gerne auf Deutsch gucken und nicht in Originalversion? Du bist doch bestimmt so jemand, der sagt, das musst du aber
stimmt,
im Original sehen.
Nein. Also Terminator 2 finde ich erstaunlich, weil jetzt der 6. rauskommt.
Echt? Da gibt es neue?
Ja, da gibt es eine ganze Menge.
Ich dachte, der ist zu Ende.
Nein, ich bin kein Verfechter von Original oder Deutsch. Also am Ende musst du ja verstehen, was du dir da anguckst. Nützt ja nichts, wenn du sagst, ey, ich habe den im Original gesehen. Und? Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Ich habe den letzten Film, den ich im Original geguckt habe, war Shawshank Redemption. Wie heißt das? Die Verurteilung.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Wie sagt man auf Englisch?
Shawshank Redemption
mit Frank Meyer im Kino im Leicester Square in London. Hat er mich mit reingeholt. Irgendwie so, gut, da war das halt So, und ich habe nicht viel verstanden.
Aber Frank ist auch so eine Originalversion. Och, 100%,
ja, ja,
oder?
Das, ja, ja.
100%.
Das ist auch seine,
er hat auch seinen Rechner auf Englisch und so eingestellt.
Alles, alles. Das sind diese Menschen, die einer muss im Original. Solche Leute kann ich ja nicht ab.
Ich auch nicht.
Gibt es sowas im Cineastischen wie bei uns in der Kulinarik? Ja. Es gibt ja so Klugscheiße.
Ja, aber die hast du ja leider Gottes überall. Ne?
Aber was macht die wahnsinnig? Also ich meine, du bist extrem kinoaffin. Ich liebe dich ja für deine Nicht-Moderation am roten Teppich. Aber es hat, finde ich, immer das Geilste, das geführte Nicht-Interview.
Ja, was, so? Was wenn ich warte.
Ja, ach so. Das, ist so ein Klassiker. Angeblich ist ja Steven Perdue mit allen großen Hollywood-Stars. Ja. Und dann sieht man ihn manchmal, ich gucke da auch manchmal rein, weil es läuft auch nach, bei den Oscars. Und dann sieht Steven, sieht immer schick aus, mit Fliege und Anzug schön und so dem Ganzen. Hat dieses legendäre Pro7-Mikrofon immer in der Hand und ruft dann immer, wie alle anderen Beteiligten auch. Und die Leute gucken ihn immer an und gehen immer an ihm vorbei. Und er dreht sich immer jedes Mal, ich weiß nicht, eigentlich bist du so wie ich früher in der Disco. Eine Abfuhr nach der anderen, aber immer lächelnd. Und immer so.
Ja, aber man muss ja Spaß haben. Ja. Und das Schöne ist.
Und das
ja,
seit 10 Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du die Oscars.
16 Jahre.
Seit 16 Jahren geht er jedes Jahr immer wieder dahin, um immer wieder einen in die Fresse zu kriegen.
Ja,
und
also,
zu sagen,
aber das ist ja Zuckerbrot und Peitschen. Ne? Ja, also, ja. Also von 10 Rejections, die ich kriege, kommt dann eine, die ist richtig geil.
Ja, aber ganz ehrlich,
aber das war früher nicht so in der Disco.
Das ist doch so, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie die Evelyn Bodecki irgendwie so, wenn die jetzt, die wird doch inzwischen auch eingeladen da, oder nicht?
Also wenn die auf dem roten Teppich der Oscars anfängt rumzulaufen, dann weiß ich, es ist Zeit für mich
Anmerkung
zu gehen.
Anmerkung der Redaktion, ist das die Dschungelcamp-Gewinnerin?
Ja. Naja, halt irgendjemand, die steht jetzt mal als Prototyp, ich sag mal, für eine gewisse temporäre Prominenz im deutschen Fernsehen, ohne das großartig negativ oder positiv zu werten, wo du dich manchmal fragst, was haben die denn da jetzt zu suchen? Also ich wundere mich manchmal, welche Leute denn irgendwie, war nicht auch mal hier Michaela Schäfer irgendwie auf dem roten Teppich oder so?
Ja, bestimmt. Auf dem roten Teppich von der Venus.
Wo ich dann immer denke, was soll das? Warum ist die denn da jetzt? Das macht die Veranstaltung. Ohne Michaela ankacken zu wollen, aber macht die Veranstaltung klein. Aber wie gesagt, mein Highlight ist immer das Nicht-Interview von Steven Gätjen. Da habe ich auch mal richtig Bock dabei zu stehen.
Eine schöne Show-Idee, das Nicht-Interview von
aber sehr Steven frustrierend, Gätjen. Das hat ja kein Happy End. Ja.
Aber bereitet man das nicht vor?
Das Nicht-Interview?
Nee, das Interview. Also
logisch. Also die Vorbereitung ist ja enorm. Also das ist ja nicht so, als wenn ich da stehe und sage so, ich mache heute wieder keine Interviews, deswegen muss ich mich nicht vorbereiten, sondern ich bereite mich ja auf den Jackpot vor.
Ja.
Und sobald ich hier sitze, mein lieber Tim, irgendwann wird dieses großartige Interview auch noch dazu kommen. Also ich durfte ja, also man muss das ja immer relativieren, ich stehe ja wirklich immer lange und ich habe ja auch in den letzten 16 Jahren schon ein paar Interviews führen dürfen, aber es ist wirklich manchmal absurd, vor allen Dingen, wenn du da stehst und die sind so 5 Meter von dir entfernt und du guckst sie an, sie gucken dich an und sie gehen weiter. Oh Mann.
Aber ja, so ging es mir in der Dorfdisco früher mit jeder weiblichen Person, die sich da umgeht.
Ich fand es so schlimm, wenn du dann irgendwie dir endlich den ganzen Mut zusammengenommen hast und dann gehst du zu einem Mädel hin und willst irgendwas Cooles sagen, es kommt nur Grütze raus und sie guckt dich irritiert an und geht einfach weg. Ja. Und du denkst so, okay, Nummer 1, ich wusste, dass das passieren könnte, scheiße. Nummer 2, ich habe jetzt mal den Mut zusammengenommen und irgendeine Kack-Line rausgepresst und dann haut sie dir so um die Ohren und dann geht sie auch noch weg. Und dann war oder du standst hier, es gab doch früher die Badgalerie in Hamburg, oder? Das war so ein Zähnepeitschenladen.
Oh, stimmt.
Da wollte ich immer rein und dann stehe ich echt vor den Türen ungefähr eine Dreiviertelstunde und er lässt von hinten alle ran. Irgendwann sage ich so, entschuldige, ich stehe jetzt an einer Dreiviertelstunde. Ey, wenn du mir so kommst, kannst du gar nach Hause gehen. Ich bin nach Hause gegangen.
Weißt du, was mir mal passiert? Das ist meine schlimmste Clubgeschichte. In der ehemaligen Europäischen Zentralbank in Frankfurt war das Living unten drinne. Totale Schnöseldisco, aber jeder ist dahin und fast jeder reingekommen. Und ich stand also vor dieser Türsteherin, das war eine Frau, und ich wusste, dass die Geschäftsführerin Iris heißt. Und diese Türsteherin ließ mich nicht rein und meine Jungs. Und ich dachte, ich mache jetzt richtig eine dicke Hose und sagte, ja, ist jetzt gar kein Problem, hol mir mal die Iris, ich kenne sie.
Ah,
und
darf
sie
man nicht machen.
Guckt mich an und sagt, ich bin die Iris.
Darf man nicht machen.
Und sie war es wirklich.
Zu oft erlebt.
Und ich bin so, also ich glaube, geprügelter war ich meinem ganzen Leben nicht. Und Jahre später war ich bei einer Freundin zu Besuch, abends zu einem Essen.
Und dann kam Iris.
Und da saß Iris am Tisch. Und ich habe sie sofort erkannt. Und dummerweise hat sie mich sofort erkannt. Und sie hat diese Geschichte, es war das mit das Peinlichste.
Also sie hat vor allen die Geschichte.
Vor allen die Geschichte. Oh. Sie hat gesagt, na, bist du ja heute Abend reingekommen. Und keiner wusste, was los ist, außer sie und ich. Und ich sagte so, Und dann musst du diese Geschichte aber
da, da muss ich, das lobe das ich mir so ein bisschen peinlich. An den Hamburgern im Generellen, im Allgemeinen, dass die schon, also Türsteher, ja, sind natürlich wichtig, was Sicherheit und ein wenig Koordination des Ablaufes des Abends angeht. Aber über In-N-Out entscheidet eigentlich in Hamburg der Türsteher nicht. Nö. Also wenn ich bin ja der Meinung, wenn ich nicht drin bin, ist es eh kein geiler Abend. Weißt du, was meint? Also wir haben so eine Grundarroganz in uns drin. Also es ist so, wo ich sage, naja gut, also warum soll denn jemand entscheiden, ob ich rein darf oder nicht, der da gerade so für 25 Euro sein Leben riskiert irgendwie oder vielleicht auch auf die Fresse kriegt. Ja. Wird dann so richtig fest. Und wenn ich abgewiesen werde, dann wird das einen Grund haben, dann hat der Laden halt keinen Stil. Wobei die Welt habe ich mir inzwischen sehr schön geredet. Irgendwie, ich bin sehr oft nicht reingekommen.
Und hast nie gepöbelt?
Warst du zum Beispiel, war einer von euch schon mal am Berghain in Berlin?
Niemals.
Also ich wollte da mit einem Kumpel rein, das ist jetzt aber auch ein paar Jahre her, vier Jahre her. Und dann standen wir in so einem Nieselregen in dieser Schlange und vor uns wirklich 60 Leute und wir die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir da rein, wie sind wir richtig cool. Und dann standen wir da und dann hat er an seinem beknackten Sweatshirt die Kapuze aufgesetzt und vor uns so ein junges Pärchen und dann der Türsteher, die irgendwie gecheckt, ne, mit Ausweis.
Entschuldigung.
Alles gut. Und dann hat er sie reingelassen und dann kamen wir dran. Und ich weiß, der kann uns gar nicht so schnell gesehen haben. Aus dem Augenwinkel nur gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Und wir waren so zwischen Erleichterung und Frust. Aber die Erleichterung hat überwogen, weil wir waren dann an der Hotelbar. Das war sensationell. Aber wir wollten einmal in diesen Laden rein. Und wenn du dann mit Anfang 40 nicht reinkommst in so ein Laden, dann denkst du auch so, okay, dann ist das halt so. Ne? Dann ist das auch jetzt für mich kein
Ding.
Nee, es war auch kein Ding.
Ich frage mich wirklich, was ist diese mehr über so bestimmte Diskotheken, wenn man drin ist? Also Box, New York. Das war auch so ein Club, wo du wirklich nicht reingekommen bist und ich hatte das große Glück, über Beziehungen reinzukommen. Und da war ein riesen Tobavu irgendwie da in einem Menschenauflauf davor. Dann fand ich mich noch ganz geil beim Reingehen und dann stand ich drin und dachte so,
genau.
Männer, Frauen, Musik. Ja, da ist ein Zwerg, der sich ein Dildo eingeführt hat. Aber das war dann auch schon so ein bisschen das. Ja, also so war der Club. Das war ja so. Da war ja so ein bisschen Entertainment mit auf der Bühne. Da war irgendwie eine dreiköpfige Meerjungfrau, die auf einer Schaukel hin und her gesprungen. Und dann habe ich mir einen Gin Tonic bestellt. Der hat irgendwie $32 gekostet. Und dann, jetzt nur wegen so einem Zwerg $32 für einen Gin Tonic bezahlen. Macht jetzt in meiner Welt auch nicht unbedingt Sinn. Die Leute waren alle druff. Ja, also waren alle komplett verdruckt und dann habe ich, ja, aber so richtig warm werde ich jetzt hier auch nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich mir Material besorgen könnte, dass ich auf das Stimmungslevel komme.
Klassisches Aftershow-Party-Syndrom.
Und dann bin ich wieder gegangen und dann war es das auch. Und deshalb Berghain natürlich, also ich sag mal so, was kann ein Schwulkino Glory Hole nicht, was das Berghain kann? In Anführungszeichen.
Nein, also man kann jede Kneipe auf dem Kiez nicht oder in der
Schanze. Warst du schon mal im Berghain? Ah, du warst schon mal. Was geht denn da? Also wir reden ja hier nur so wie andere.
Das ist ein Paradies, aber ich finde das Berghain jetzt gar nicht mehr so cool. Da gibt es mittlerweile schon echt viel bessere Clubs in Berlin, wo es viel frivoler und einfach...
Frivol
ist ein schönes Wort. Wie alt bist du?
24.
Ja. Na, vielleicht machen wir gerade so eine Frivolpause. Vielleicht war das mal...
Ihr seid nicht zu alt dafür. Ihr seid,
das ist so lieb von dir.
Also da sind Leute schon alle 40... Bis 60?
Ja, ist schon so. Ich meine, wir haben noch eine jugendliche Ausschulung aufgrund unseres vermeintlichen Hipster-Outfits, aber wir knacken bald die 50, Kollege, und ich weiß nicht, ob du frivol mit dem 50-Jährigen sein möchtest. Also da muss man sich auch mal...
je Oller, je Dollar.
Ja. Also.
Frivol mit den 50-Jährigen. Das ist eine geile
Doku.
Naja, aber grundsätzlich finde ich so, ich glaube, manchmal mehr Geschichte drumherum und schlussendlich die besten Partys, die man in seinem Leben feiert und gefeiert hat und feiern wird, sind die ohne Ansage. Und ja. Das sind die überraschendsten. Das kann Bahngleis sein, das kann einfach auf irgendeine Siffkneipe auf dem Kiez sein, das kann auch das Elo, so unser spontaner Abend. Nochmal zurück auf den Anfang des heutigen Gespräches. Wir saßen wirklich in einem schicken Hotel. Was grenzwertig schick, ein bisschen laut, ein bisschen pompös, vorne Maserati und Ferrari geparkt und so. Wir waren beide von der Produktion da untergebracht.
Sagen wir dazu auf jeden Fall.
Müssen wir auch dazu sagen.
Wollt ihr auch sagen, welches Hotel das war?
Nein, wollen wir nicht. Nein, wollen wir gar nicht. Nein, das ist jetzt blödsinnig. Und saßen spontan an der Bar und wollten einen Absacker haben und haben dann die Weltherrschaft besprochen.
Aber das war echt nett. Also das war nett. Genau so ein Abend, weil ich glaube, wir waren beide kaputt. Wir mussten am nächsten Tag beide wieder loslegen. Und es wurde dann aus irgendwie... geplanter Kurzabsacker, 3 Stunden Sammelei und ich irgendwann musste dann einfach gehen.
Aber kein Halligalli, also ganz intensiv, schön und spektakulär, genauso wie eine Silvesterfeier auf dem Times Square, die wir beide zusammen nicht erlebt haben. Bist du schon mal auf einen dieser Partys in Hollywood gewesen? Auf einen dieser After, Pre, ja. Sonstig?
Also es gibt ja, unterschiedliche. Ja. Ne? Es gibt ja einmal die offiziellen, sage ich mal so, von Variety, Elton John, Madonna und diese ganzen, oder die Agenturen oder vor allen Dingen die von den Filmverleihern, die gerade das beste Pferd im Stall haben und in dem Jahr auch die meisten Oscars ansagen. Und dann gibt es danach die Privatpartys. Da musst du jemanden kennen. Da ist jemand wie Thomas Hayo genau derjenige, den du kennen musst, damit er dich überall mit hinschleppt. Aber
Handy abgeben vorne am Eingang, ne?
Ja, genau. Aber ich war auf diesen anderen Partys und da ist es wirklich absurd, ne? Da kommst du, also ich meine, ich arbeite dann mit den Nicht-Interviews ja auch noch bis abends um 23:30, dann, weil wir so lange drehen und dann bin ich fertig und dann bin ich auf diese Partys gegangen. Dann machen sie um 12:30 halt den Laden dicht, ne? Und da bist du gerade mal angezündet, hast den ersten Drink irgendwie im Rachen und willst eigentlich loslegen und dann machen sie das Licht an. Also das ist dann die amerikanische Curfew-Geschichte.
Aber du bist ja auf allen Aftershow-Partys der deutschen Medienlandschaft schon unterwegs gewesen. Du hast ja selber auch die Kamera moderiert. Und wenn du jetzt das Catering, jetzt bringe ich mein Kulinarik rein.
Du lässt mich so, ja nicht. Ich habe hier alles vorbereitet, Ausdrucke gemacht, die Umwelt beschädigt, indem ich Farbausdrucke ohne Ende habe und ich kann es nicht rausbringen.
Und machst gerade komplett unnötig das Ozonloch größer, indem du sinnbefreite Wörter von dir gibst. Die, lass mich da ausreden.
Nee, mach mal.
So, ich bin ein bisschen zickig hier zwischen uns. Das liegt aber daran, dass er gerade versucht, sich hier ins Logo reinzuarbeiten. Visuell, erkennbar, deutlich erkennbar, mit Angabe seiner Handynummer.
Nur Angabe der Handy, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
Auf jeden Fall, das Catering bei der Goldenen Kamera ist ja spektakulär, das muss man wirklich sagen. Karl-Heinz Hauser liefert einen brillanten Job. Ich versuche ja seit Jahren selber da reinzukommen, das Catering zu übernehmen. Tim Rauer hat es dieses Jahr in Berlin schon gemacht. Mhm. Ich hoffe ja wirklich, dass wir nächstes Jahr endlich mal gefragt werden, ob ich mit meinem Catering-Unternehmen zumindest einen Teil dazu beitragen kann. Im Verhältnis, das Essen da bei den Oscars und bei der Goldenen Kamera, was geiler?
Kamera.
Schon, ne?
Ja, also bei den Oscars, also ich sag mal, Puck macht das jetzt ja seit, der macht ja den Governor's Ball. Ne? Ja. Also es gibt ja danach immer ein Essen für alle Nominierten, alle Laudatoren und für die Gewinner.
Ja.
Ich meine, der Puck kann ja auch was, ne? Ja. Der macht das aber amerikanisch, ne? Also da geht's ja, ich bin ja halb Amerikaner, ich will ja jetzt gar nicht auf den rumtreten, aber da geht es mehr ums Scheinen als ums Sein, ne? Und das finde ich bei der Goldenen Kamera also viel besser, ne? Also das muss ich auch sagen. Also das Catering sogar während der Probenzeit war schon gigantisch und wirklich lecker und sehr, sehr gut. Also das, aber ich finde, das ist ja, um dabei zu bleiben, ein ganz, ganz wichtiger Teil, ne? Also nicht nur danach für die Party, sondern vor allen Dingen auch für die Leute, die daran arbeiten. Ich finde, Catering am Set ist das A und O, weil damit versaust du dir was oder damit hypest du was. Ne? Ja. Also wenn die Leute wissen, sie kriegen was Leckeres zu essen und auch mal out of the norm, ne? Also weg vom Dienstplan, dann haben die einfach auch Bock, länger zu arbeiten. Es geht mir ja genauso. Aber dieses komische, ich habe Brötchen geholt vom Bäcker mit Leberkäse drauf. Dann denkst du so, okay, echt geil, ne?
Dann hol wenigstens die ganze Leberkäsebude. Erzähl mal, wo gab es die beste und geilste Aftershow deines Lebens?
Also ich muss dazu sagen, aber ich glaube, das geht dir auch so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so auf Aftershow bin. Ne? Also vor allen Dingen, wenn ich gearbeitet habe bei einer Veranstaltung.
Alte Männer, finden das Berghain nicht mehr angesagt.
Nein, nee, aber
wir gehen nicht mehr auf die
Aftershow. Nee, aber weißt du, woran das liegt? Nee. Woran das liegt?
Am Alter?
Ihr seid nicht frivol genug.
Nein, es liegt einfach daran, wenn ich arbeite, ne, ich kann danach dann auch nicht mehr so befreit irgendwie Rock'n'Roll machen.
Was war früher bei mir anders?
Oh, bei mir, ich habe so knallig das. Ich weiß doch, also eine der geilsten Aftershow-Partys ist ja nämlich noch war von The Beach, von hier dem Film von Danny Boyle mit Leonardo DiCaprio. Mhm. Kennt ihr ja sicherlich auch alle diesen berühmten Film.
Da warst du dabei?
Da war ich dabei. Da habe ich auch Leonardo DiCaprio noch interviewt. Und da haben sie so eine riesige, also früher waren die Aftershow-Partys auch fetter, ne? Da haben sie ein riesiges Areal voll mit Sand geschüttet und so Bambushütten aufgebaut. Und ich weiß, dass hier ein Kumpel und ich da waren. Wir haben uns immer aus der VIP-Bambushütte, weil wir entdeckt haben, dass so ein paar Bambusstäbe locker waren, haben wir die immer hochgehoben und haben uns immer Wodkaflaschen gezockt. Alter, waren wir angezündet. Und das war so geil. Das ist eine, die ich immer noch gerne romantisiere und auch einen Heidenspaß hatte. Und dann gab es mal eine, das erinnere ich auch noch, von Wild Wild West. Da war die Premiere. Film mit Will Smith.
Oh, gut.
Hier unten in der, wie heißt es denn? Unten, nicht, Fischer Auktionshalle. da gab es eine riesen Aftershow-Party. Da ist er mit einem Mississippi-Dampfer angekommen. Mhm. Und da ging es auch ab. Also am Ende machst du ja eine Party immer dann. Also wir haben uns auch ein paar Mal schon getroffen.
Auf Partys?
Auf Partys und vor allen Dingen auf dem Kiez in Kneipen.
Ja, das ja.
Das ist immer schön. Also ich weiß gar nicht, ob eine Aftershow-Party. Obwohl, die vorletzte goldene, also nicht die letzte, sondern die vorletzte goldene Kamera, da war ich... Da
die Hamburger.
Ich, ja, genau.
Da warst du angefressen, glaube ich.
Achso, wegen Gosling-Gate.
Da war doch Gosling-Gate, oder nicht?
Nee, das war das Jahr davor, das war meine erste Kamera. Das ist schon
wieder so lange her.
Ja, das war meine erste Kamera, genau. Krass. Und das war sozusagen die danach, die etwas konservativ gehaltene...
Die danach, da war ich angefressen.
Ja, kann ich auch verstehen. Und das war auch so geil. Ne, also Tim war nominiert in derselben Kategorie wie Horst Lichter.
Und noch andere. So.
Genau, aber ja, wir nennen jetzt mal Horst und dich.
Da habt ihr dann noch dieses Video gemacht, ne, wo du ihn geknebelt hast.
Ja. Haben wir wirklich gebitcht und gefeitet um jede einzelne Stimme.
Da warst du angefressen?
Später. Später. Also ich habe das Ganze sehr humorvoll am Anfang betrachtet, dachte schon, naja gut, also ich finde mich schon geiler, aber Horst Lichter natürlich mit Bares für Rares sensationell und Mörderquoten jetzt gerade wieder mit dem Abendspecial und auch wirklich eine schöne Sendung. Und wir waren mit Kitchen Impossible nominiert und ich dachte so, das mehr Schweiß, mehr Blut, mehr Tränen, mehr Aufwand. Ich brauche wirklich für eine Sendung 10 Tage. Also ich fand es so ein bisschen, war schwierig, aber lange Rede, kurzer Sinn. Und irgendwann hat dann Horst Lichter gewonnen, was auch ihm vergönnt sei.
Publikumspreis war das,
Publikumspreis.
Ne?
Allerdings hat er dann mich retourniert, ein bisschen aus, so, wo ich sagte, muss man, wenn man so in den Raum reinpumpt, dann musst du auch aushalten. Es wurde gesagt, was muss ich denn sonst noch alles, was für eine Sendung muss ich machen, sagt Horst Lichter, damit du mal eine Chance gegen mich hast bei einer Preisverleihung.
Passt gar nicht.
Das war humorvoll gemeint. Es war humorvoll gemeint. Dazu muss ich nur sagen, den Fernsehpreis habe ich gewonnen, nicht er.
Zweimal.
Aber das war dann so ein bisschen kleingeistig von mir, ne? Also das muss ich sagen. Aber da war ich, und dann war es auch ärgerlich. Ich hatte mir extra einen Anzug machen lassen und ich habe schon gedacht, beim Hemd irgendwie so, das wird ein bisschen eng. Und da kam Steven zu mir und hat mich kurz interviewt irgendwie. Und dann hing meine Plauze so raus und die Haare sahen. Und das war einfach nicht mein Tag, muss man einfach sagen.
Aber dazu muss ich sagen, ich sollte kurz mit ihm sprechen. Thema, die Gelegenheit beim Shop gepackt. Und ich glaube, wir haben eine Viertelstunde geredet. Ich glaube, es war nicht so lang. Aber man hat ja einen Knopf im Ohr in der einen oder anderen Show. Und ich habe ganze Zeit, haben die immer gesagt, stell ihm keine Fragen mehr. Lass ihn kurz aussehen, unterbrich ihn, mach weiter.
Moment, unterbrich
den Melzer. Das ist keine Chance, wenn ich das merke. Und
du hast, glaube ich, auch eine Viertelstunde nicht geatmet.
Hast du es gemerkt?
Natürlich, ich bin super empathisch.
Und hast du das mit Absicht gemacht?
Na, ich merke, ich bin Profi, ich mache seit 15 Jahren Medien und ich habe schon so oft mich sozusagen verbal darüber hinweggesetzt. Ich bin schon mit Sicherheitsdienst wirklich, mir ist das Mikro auf der Bühne live ausgestellt worden, damit ich endlich meine Schnauze halte. Ich nehme mir den Raum, den ich dafür angebracht. Und da ich den Preis nicht bekommen habe und davon auch ausgegangen bin, habe ich ja...
Nee, das war noch in der Vorwiege.
Ja, aber also, gut, ich hatte ja schon Gefühl dafür. Ja, okay. Ne? Ein paar Informationen hast du ja. Und da habe ich gedacht, gut, dann mache ich jetzt erstmal ein bisschen. Und ich wollte eigentlich eine Laudatio halten, habe ich nicht bekommen. Ich wollte catern, habe ich auch nicht bekommen. Ich wollte einen Preis haben, habe ich nicht bekommen. Da habe ich einfach so direkt, also Steven hat mir den kleinen Finger gegeben, ich habe ihm den Kopf abgebissen und habe wirklich...
Aber dazu muss ich ja einfach total bezaubernd nett zu mir. Ne? Also es war einfach nur witzig, weil du hast nicht Luft geholt, du hast nicht zwischendurch versucht, irgendwie, du hast, vielleicht es gab keinen Hänger.
Vielleicht hattest du einfach nur keinen Kaffee morgens bekommen.
Aber ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich muss sagen, Kamera ist für mich eine der schönsten Preisverleihungen, die wir haben, weil sie, auch wenn da gekaufte Stars drin sind, und das finde ich also überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, das ist eine mit Glanz und Gloria, mit einem schönen Teppich, mit einem tollen Pressaufwand, mit einer schönen Geschichte, mit wenig Preisen, die toll moderiert werden. Wir hatten Danny DeVito damals für Arnold Schwarzenegger, eine der schönsten Laudatien, die ich je in meinem Leben gehört habe. Wir haben jedes Mal irgendein Fettnäpfchen, das auch also wirklich breit ausgebadet wird. Ich weiß noch hier diese Briefumschlag-Moderation mit Annette Frier
und Matthias Matschke.
So, wo du wirklich sagst, ja, einfach einen Ticken drüber. Dann hast du den dicken Fernsehkoch, der sich die 3 Minuten Fame holt, die er da geboten bekommt. Dann hast du sowas wie Goslingate, was auf der einen Seite auch wirklich sehr, 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 sehr lustig war. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch komplett überflüssig. Und ich finde, dass wir uns sowas haben, zeigt so ein bisschen unsere Dörflichkeit, aber eben auch, dass wir es richtig können.
Alles gehört ja dazu.
Wenn du zum Beispiel als ich weiß nicht, gibt es irgendeine große Kinogala in Deutschland, außer die Berlinale?
Gibt's nicht mehr.
So. Also der Echo, was für eine Wurstveranstaltung teilweise. Also wirklich, wenn das der Koch schafft, als in einem Musikpreis, also ich sozusagen in einem Musikpreis, den ich nicht bekommen habe, trotzdem in der Pressemitteilung after mindestens, ich sag mal, 80% der Aufmerksamkeit zu bekommen, dann weiß ich,
was hast du gemacht?
Gesoffen wie ein Schwein. Das war's.
Das haben die dann rausgebracht.
Es war halt so, wenn so ein Musikpreis ist, und ich habe ja da immer gecatert, und ich habe aber auch gefeiert. Ne? Und ich bin eigentlich irgendwann mal nach dem, oh Gott, welcher Echo war das denn? Da war Rammstein mit Marilyn Manson. Vorher aufgezeichnet. Die haben performt zusammen, und ich bin dann irgendwann, ich habe dann mich um meinen Catering gekümmert, habe wirklich Live-Kochen gemacht, und irgendwann habe ich halt gefeiert und wirklich sehr wild gefeiert. Und als ich dann nachmittags um 4 auf dem Weg nach Hause war von Berlin nach Hamburg, rief mein Vater mich an, ob ich auf dem Echo gewesen bin. Und dann meinte ich, ja, woher weißt du denn das schon wieder? Und er sagt, er hört gerade Radio hier, FFN Frankfurt oder so. Die haben gerade gesagt, dass du als Letzter die Aftershow-Party verlassen hast, so voll wie das Frankfurter Waldparkstadion beim Spiel FC Bayern München gegen Frankfurt. Das habe ich nicht
unbedingt. Das ist ein Kompliment.
Waldstadion, das muss ich als Frankfurter klarstellen.
Waldstadion. Entschuldigung. Aber das war die Nachricht. Also das war das, was erzählt worden ist über den Echo. Der Fernsehkoch, der Betrunkene. Und das hat mich nicht mit Stolz erfüllt. Inzwischen sehe ich auch die Welt ein bisschen anders. Aber damals dachte ich schon, wo ist der Rock'n'Roll hin? Wo ist der Punk hin?
Ich meine, du hast ja nichts Schlimmes gemacht. Du hast gefeiert, ja, oder?
Also, sind die denn so viel anders, die amerikanischen Veranstaltungen, als jetzt zum Beispiel eine goldene Kamera? Oder ist es so wie dieses
Club-Prinzip, noch langweiliger.
Genau, wie dieses Clubprinzip. Du bist dann drin und merkst eigentlich...
Also ich war ja noch nie bei den Oscars drin, ne? Also ich habe die Oscars noch nie live erlebt im Dolby Theater.
Warum nicht?
Du darfst ja nicht mehr
dich erinnern. Nee, weil also der ausstrahlende Sender, in diesem Fall ProSieben, kriegt, glaube ich, 2 Tickets. Und ja, du kannst dir ja vorstellen, wer die kriegt.
Heidi Klum und
ja, das weiß ich nicht.
Einer ihrer Freunde.
Ja,
ernsthaft?
Ja.
Und da fing aber jämmerlich.
Ja, also ich war noch nie drin.
Hätte ich einen Fernsehsender, ich würde dich reinholen.
Oh. Na, haben so. Wir nicht einen Knopf dafür? Warte mal.
Nee, haben wir nicht.
Doch, guck mal.
Alexa, wie macht man Spaghetti? Ein Herd und eine Seele. Love. Hier geht es um Freundschaften, Gemeinschaft, Love.
Sehr gut. Auf jeden Fall, ich finde das schon wichtig, du musst es doch
einmal. Ja, ich würde es gerne mal sehen. Also vielleicht schaffe ich das nochmal, aber ich glaube, der große Unterschied ist einfach die Leichtigkeit. Ne? Ich glaube, dass wir Deutschen eine gewisse Schwere in alles reintragen. Das Land der Dichter und Denker, wir denken immer, wir müssen eine... Das Unwort des Jahrtausends ist für mich Relevanz. Ne? Wenn jemand sagt, das muss etwas Relevantes mit sich bringen, es muss Relevanz haben, das ertrage ich schon wieder gar nicht, weil das, was Tim ja auch gesagt hat, ich glaube, wenn du Spaß hast, authentisch bist, wenn du das zu deinem eigenen machst und einen gewissen Stolz auch trägst, ne? Also die Schauspieler, die dann zeitweise auch eine goldene Kamera gewonnen haben, die Deutschen, ne? Und da gibt es 1-2 Beispiele, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, aber...
Es gibt ja nur 1-2.
Ja, genau, aber in den letzten 3 Jahren macht das schon 6. ich finde es unfassbar, was für eine Problematik, die dann da auf die Bühne gehen und so alles kleinreden. Ne? Oder beim deutschen Fernsehpreis, wenn da eine Schauspielerin gewinnt, die sagt so, also ich habe damit gar nicht... Ich gucke gar kein Fernsehen. Oh, es interessiert mich. Denke ich mir so, Alter, ganz im Ernst. Dann bist du hier fehl am Platz, dann hast du diesen Preis auch nicht verdient. Ja. Tut mir leid. Was ist das für ein Spruch? Ja. Also sich von dem Medium zu distanzieren, für das du arbeitest, dann zu sagen, mach dich das intellektueller oder geiler oder ich verstehe es nicht.
Absolut. Also das ist ja auch am Ende des Tages, ich habe das einmal verbal ein bisschen überrissen, aber ich habe meinen Fernsehpreis bekommen.
Du?
Ja, aber das war genau diese Aussage, weil diese ewige Pseudobescheidenheit, oh, ich habe gar nicht damit gerechnet. Wir wissen, dass wir nominiert sind und wir rechnen uns eine Chance aus.
Und du willst gewinnen.
Und ich will gewinnen. Siehste. Warum sollte ich sonst machen? Es ist eine Auszeichnung einmal für das gesamte Team, für die Produktion. Es ist auch wirklich, es bringt die Karriere auch weiter nach vorne. Klar. Es macht dich sicher in dem Ganzen. Und irgendwie findest du dich auch ganz geil in dem ganzen Format. Also, da mache ich ja nun wirklich kein Geheimnis draus bei Kitchen. Dann haben wir für Kitchen Impossible den Fernsehpreis bekommen und ich habe halt das, ich fand es nicht, inhaltlich fand ich es gut, ich habe es nur nicht richtig formuliert. Ich habe gesagt, als Erstes möchte ich mich mal bei mir bedanken. Und ich habe mich bei mir bedankt, weil ich sage, geil, dass ich den Blick für dieses Format hatte, toll, dass ich diesen Blutschweiß drehen, dass ich die Bereitschaft trage, mich da auch öffentlich vorführen zu lassen, geil, dass mir nichts peinlich ist, geil, dass ich jeden Meter weitergehe, geil, dass ich das zulassen kann. Natürlich viel geiler, dass das Team mich da auch wirklich begleitet. Kam, glaube ich, nicht ganz so gut an, aber am Ende des Tages...
War das die ehrlichste Dankesrede, die es gab?
War das Ehrlichste, weil jeder denkt immer so, Ich bin schon echt ein Geiler.
Also ich war dabei, als du den gewonnen hast, und ich fand es großartig, weil es ganz viel andere Situationen gab, wo ich gesagt habe, was soll das? Ja. Ey, was soll das? Ja.
Also Menschen, die sagen, sie gucken kein Fernsehen, es geht mir immer so, um sich eine besondere Tiefe zu geben. Da hatten wir auch schon zwei Leute hier.
Ich gucke nur in Originalversion.
Ja, oder nur Arte, oder nur im Original. Aber nee, ich habe gar keinen Fernsehen, habe ich gar keine Zeit für. Dann frage ich mich, warum machst du denn Fernsehen? Das ist, als wenn ich nicht gerne essen und ich sage, ich gehe nicht essen.
Ich gehe in keine anderen Restaurants außer in Mainz
irgendwie so, und deshalb bin ich auch so. Oder ich gucke mir keine Kinofilme an, bin trotzdem Kinomoderator oder Oscar-Moderator. Du musst schon wissen, was da Sache ist. Und ich finde das immer sehr, sehr, sehr despektierlich, und eben diesen, wie hast du das, dieser Relevanzgedanke der Deutschen im Unterhaltungswerk. Manchmal ist flach einfach genau das Richtige. Und da muss ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner leichter sind. Ich glaube sogar, dass sie professioneller sind. Dass sie sich extrem drauf vorbereiten. Dass da, wenn du dir jemanden hier, wie heißt dieser kleine, dicke Karkaroki-Mensch?
Achso, James Corden.
James Corden. Wenn der eine Musical-Nummer macht, dann ist das durchtrainiert bis zum Schluss, dann ist das wirklich ausgearbeitet. Dann ist da nicht irgendwie das dem Zufall überlassen, ich stelle mich da mal irgendwie so hin und guck mal ganz kurz. Oder eben bei einer Laudatio, wie der Briefumschlagnummer, das ist mal einen Nachmittag geprobt worden, aber ohne Sinn und Verstand, sondern da wird gefeilt, da wird gearbeitet, weil sie wissen, in dem Moment gucken eine Milliarde Leute zu und dann müssen wir das Beste vom Besten liefern.
Ja, und stimmt, also es ist dann leicht, wenn du es dir anguckst, ne? Also weil die glaube ich einfach genau wissen, also das ist ja wie diese berühmten Sachen hier, Egg Roulette, ne, bei Jimmy Fallon.
Ja, exakt.
Dass sie private Geschichten erzählen, ne, wer in wen verknallt war oder sowas. Das besprechen die im Vorwege, weil die ganz genau wissen, das ist etwas, was ich teilen kann. Ne? Mhm. Das hat einen Mehrwert, das ist Unterhaltung. Und da stimmt, du hast recht, das ist Professionalität mit einer Leichtigkeit, wie sie es dann vortragen, weil sie einfach Profis in dem sind, was sie machen. Aber das würde ich mir einfach viel häufiger wünschen, oder einfach frei Schnauze. Lass es doch einfach passieren, weil solche Momente wie deine 12 Minuten Lobeshymne auf dich selber, auch während der Nominierungsgeschichte bei der Goldenen Kamera, das hat ja einen Mehrwert und das ist ja auch schön. Ne? Deswegen sage ich auch immer, Gosling Gate war wahnsinnig gut durchexerziert, großartig gemacht, hat für ganz viel Probleme dann innerhalb des ganzen Gefüges gesorgt. Aber das sind natürlich Sachen, die passieren. Ne? Also ich finde, wir müssen uns im Unterhaltungsmarkt nirgendwo verstecken auf der Welt. Ich glaube, dass wir in Deutschland unfassbar gute Unterhaltung machen können, auch unfassbar gute Leute haben, kreativ denken können und eine Menge auf die Beine stellen. Wir müssen einfach nur mehr Mut haben, dass nicht immer, weißt du, das ist so.
Es darf nicht immer gleich alles abkommentiert
werden. Nee, und es darf nicht alles abgerundet werden.
Das meine ich, durch irgendeine vermeintliche Instanz. Was steht da drauf? Noch 15 bis 20 Minuten. Was steht dahinter?
Gastgeschenk nicht vergessen.
Ja,
Steven muss um 20 Minuten nach voll, muss er weg.
Gibt es, guck mal, wenn du mit diesen ganzen Promis da zusammenhängst, und ich erlebe nicht die Promis in dieser Form, aber natürlich auf der deutschen Szene auch.
Ja, ich meine, du kennst ja schon eine ganze Menge, ne?
Ich kenne eine ganze Menge. Aber bei diesen Mega-Prominenten, wenn ich die mal kennengelernt habe, also mein Traum war immer mal, Gene Simmons von Kiss kennenzulernen. Und das habe ich mal als Geburtstagsgeschenk gekriegt. Da war ich Backstage bei denen. Er war schon in voller Montur.
Hat eine Schleife für dich angezogen?
Nee, er war schon in voller Kampfmontur, also 2,10 Meter groß. Ich bin dann in den Raum reingeführt worden. Da wurde ich ihm vorgestellt. Hier ist es hier, Gene, this is Tim, this is most famous chef in Germany. Und das Erste, was er sagt, ist, I feel sorry for you. So, und ich so, wollte irgendwas Lustiges sagen. Und mir kam einfach nur Speichel aus der Fresse. Und ich wirkte gerade wie so ein Hilfsschüler, der durch das kleine Arme der Mainz gerade durchgefallen. Und es kam wirklich nur aus meinem Mund. Und ich dachte
vor Scham im Boden. This is the most famous chef in Germany.
Weil mein Kindheitstraum war Kiss. Ich wollte den goldenen Bravo-Otto überreichen. Ich wollte Schlagzeuger bei Kiss werden. Ich wollte Blut spucken wie Gene Simmons. Das waren meine Helden. Diese ganze Show, Pyro, Musik, alles geil. Und dann habe ich sie kennengelernt. Und ich habe sie im Backstage-Bereich von der Turnhalle in Hamburg kennengelernt. Also in diesem großen... wie heißt das Ding da?
Als er auf der Sporthalle.
Nee, größer.
Nee, Barclaycard Arena. Also die heißt ja jede Woche anders.
Ja, Barclaycard.
Nennen sie Barclaycard.
Neben dem Stadion von dem Verein der...
HSV. Ja. Nur der HSV. Und
da können wir auch nochmal einen ganzen Podcast zu machen zu dem
Thema. Und ich hatte zum selben Zeit... ich habe die denn da so kennen und dachte so... Hätte ich nicht machen sollen. Desillusioniert
worden?
Ja, total. Weil es war einfach, ich habe auf einmal die Show gesehen. Ich habe auf einmal die Arbeit dahinter gesehen. Und es war, vorher wollte ich nur den Glam sehen. Und hinten bei Neonbeleuchtung und ich sag mal bei Fanta aus dem Zapfhahn im
die
Plastikbecher.
Die Räumlichkeiten sind auch nicht schön.
Und wenn du dicht dran bist, dann sieht man Make-up auch deutlicher und dann sieht man, ist doch ein bisschen. Oder habe ich auch die Plauze gesehen, wie sie da aus dem Suite so ein bisschen rausgehangen hat und auch alles, was ein Glam war alles Fake. Ja,
man muss immer aufpassen, wenn man Idole trifft, ne? weil der Druck ist einfach so groß, weil man das romantisiert, glaube ich.
Total,
Treffen, ne?
Total. Und ich war fast ein bisschen enttäuscht und seitdem versuche ich solche Dinge zu vermeiden. Ich hatte mal die Gelegenheit, einen weiteren sehr, sehr, sehr weltweit prominenten Menschen ganz. Ich hab Nein gesagt. Mehr will ich nicht, weil ich möchte mir das Bild nicht mehr kaputt machen.
Wer war das? Wer war das?
Foo Fighters.
Oh, Dave Grohl.
Ja, wo ich dann gesagt habe, ich finde den Typen so lässig und ich finde ihn so cool. Ich möchte, dass der so ist und ich möchte nichts erleben, um das abzubauen.
Ich bin ja ein Riesen, das darf ich jetzt auch mal sagen, ich bin nicht so cool wie du mit Kiss. Ich fand ja Bon Jovi sensationell. Slippery When Wet, Blaze of Glory. Das war so meine Zeit, New Jersey.
Okay, ne? Um dich jetzt zu retten, irgendwie das schneiden wir raus. Du fandst Bon Jovi geil?
Ja, früher. Jetzt ja nicht mehr.
Digga, was ist denn bei dir?
Früher fand ich es total geil. Ich habe dann bei den Echos, da habe ich für MTV noch gearbeitet. Im CCH habe ich die dann Backstage getroffen.
Ja.
Und da waren die so scheiße.
Ja.
Also die waren
auch
so
John Bonn selber.
So scheiße. Ja. Also irgendwie unfassbar scheiße. Und das hat alles für mich kaputt gemacht. Ja,
das
alles.
Das
ist echt schlimm, ne?
Also das ist alles halb so glamourös und halb so geil. Das ist für viele auch eine Arbeit. Das muss man einfach sagen. Es ist ein Job, den man erledigt.
Obwohl, ich muss dazu sagen, dass bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, je größer, desto easier.
Mhm.
Also das ist wie bei Hunden.
Immer.
Große Hunde sind nett und lieb und die kleinen sind die Beißer.
Ja.
Weißt du? Und das habe ich gemerkt. Die ganzen kleinen Pissnaken, die gerade irgendwie mit 20 oder 25 ihren ersten Hit gelernt haben, da sitze ich dann teilweise davor und denke so, jetzt mal ganz im Ernst.
Ja.
Ne? Ich bin doppelt so alt wie du. Was ist denn dein Problem? Ich mache meinen Job und du machst deinen Job. Und was gehst du mich hier von der Seite an?
Mhm.
Aber ich habe mir auch angewöhnt, mittlerweile das zu sagen. Ne?
Gab es so ein Ding, wo du mal abgebrochen hast? Man hört ja immer wieder so auch in der Medienszene von Leuten, irgendwie, die sich wirklich hinter der Kamera, man sieht die Sendung, alles cool. Dass sie sich hinter der Kamera sozusagen benehmen wie Drecksau, wo ich dann, also wirklich schlimm, menschenverachtend, Mitarbeiter prügeln, also wirklich auch schlagen, anspucken, verbal erniedrigen, sexistisch angehen, also MeToo ist immer noch aktiv und also in Männlein- und Weiblein-Form, wo ich dann mal sage, ja, aber warum gibt man diesen Menschen überhaupt
die Plattform, die
überhaupt, anstatt zu sagen, fick dich, du, wenn du meinst, die Fresse aufreißen zu müssen, nicht mit mir. Und ich rede da ganz viel mit meinen Teams drüber und sage, warum legt ihr denn nicht einfach hin und sagt, das muss ich nicht haben? Und dann kommen so Dinge wie Kohle und dann gucke ich mir die Kohle an und denke so, nee, dafür muss niemand den Finger irgendwo reinnehmen.
Nee, vor allen Dingen, es gibt ja, also Erfolg gibt ja dir nicht das Recht oder irgendeiner Person, andere Leute fertig zu machen. Aber da gibt es ein paar Leute in unserem...
Ja.
Also, sag ich mal, medialen Dunstkreis, wo ich auch Geschichten höre.
Moment, nicht die Größten, nicht die Großen, ne? Also, wir reden jetzt hier von Millionärsfamilien und Ähnlichen, die mit geliehenen Motorbooten irgendwie durch die Walachei fahren und auf Dubai auf irgendwelchen Wolkenkratzer rum. Da hört man echt schon Dinge, wo du sagst, boah, krass.
Aber ich glaube ja an den Boomerang des Lebens. Ich glaube ja ein bisschen an Karma. Ich glaube ja, dass die den zwar rausschmeißen und hoffen, der kommt nicht zurück, aber ich hoffe, dass der einfach angespitzt, angeschliffen mit einer Geschwindigkeit zurückkommt, dass sie gar nicht mehr wissen,
wovon das ist. Das ist kein Pardon.
Hast du mal jemanden zusammen...
Ein Weicher.
Hast du mal jemanden zurechtgewiesen? Oder nicht zurechtgewiesen, aber hast du gesagt, du würde mir jetzt auch... Also so bitte nicht.
Ja, habe ich.
Darf man wissen, wer?
Ja, oder ich hab mal ein Interview geführt mit Justin Timberlake und Andrew Garfield zu The Social Network, ne, der Film über Mark Zuckerberg. Und ich weiß noch, dass ich vor Justin, also damals war Andrew Garfield der kleinere Star, der ist dann der Spider-Man geworden und alle anderen Sachen, ein cooler Typ. Und Justin Timberlake saß neben ihm und ich habe dann, und zwei Interviews sind immer problematischer. Ab zwei wird es so schwierig, wenn du kurz Zeit hast, weil du musst ja alle irgendwie einbinden in die Konversation. Und Justin Timberlake hat immer gesagt, Das beantwortet Andrew. Und nach der dritten Frage habe ich gesagt, es tut mir leid, ne? Es ist ein Zweierinterview, du sitzt hier auch. Entweder beantwortest du meine Fragen oder ich breche das Interview jetzt ab. Aber da hatte ich dicke Eier in der Hose, weil ich einfach auch irgendwie keinen Bock hatte, ne? Das ist auch Zeitverschwendung irgendwann für einen selber, weil dann denke ich, das brauche ich nicht, ne? Und dann hat mich die Managerin komisch angeguckt, der Filmverleih komisch angeguckt. Er hat mich einmal kurz anvisiert und dann hat er angefangen zu reden.
Cool.
Und das war gut.
Ja, professionell.
Ne? Also, und das muss es ja sein. Also am Ende, ich bin ja nicht nur Bittsteller. Ne? Also das heißt ja nicht, dass wenn ich da sitze,
na, ist ganz, give and ganz, take. Jeder nein, will ja ganz was. Ganz im ne? Gegenteil. Ich meine, die kommen zu dir, weil du PR machst für sie. Also genau. Gehört auch eine gewisse Repräsentation. Es fällt manchmal schwer. Also ich mache auch manchmal, ich überlege gerade, ob ich manchmal zickig bin.
Es ist schwer. Ich komme ja auch nicht mit meinen vorbereiteten Fragen rein, weil ihr sagt,
das hat nö, aber, machen das wir hat nicht. Aber was mit der Qualität der Fragen zu tun.
Du kennst sie so, ja noch nicht einmal. Du kennst sie ja noch nicht einmal.
Ja, aber wir sitzen ja nicht das erste Mal hier zusammen. Also bei aller Liebe. Was denn?
Du, bist du weißt auch nicht, was du willst. Ein kulinarisches Gastgeschenk haben wir trotzdem am Start. Das gehört dazu, wie Tim nach Hamburg. Was hast du mitgebracht?
Also ich habe einmal oder mitgebracht warum? Ein Franzbrötchen, weil Tim und ich sind ja verliebt in unsere Stadt. Ne? Also ich finde, Hamburg ist einfach eine unfassbar geile Stadt.
Ja, perfekt.
Und ich liebe die. Und Hamburg ist ja auch bekannt für seine Franzbrötchen. Also das ist im Prinzip ein kulinarisches Geschenk, um unsere DNA so ein bisschen zu definieren.
Sehr gut.
Es gibt schlechte Franzbrötchen, es gibt gute Franzbrötchen. Das ist jetzt...
Das ist ein bisschen sippig.
Ja, aber ich finde, wenn es sippig ist, finde ich das gerade gut.
Muss es sein.
Man muss aufpassen, dass dieser Zucker nicht so klebt an den Zähnen.
Ah, da werde ich warm mit.
Ja?
Ja, ja.
Also das ist eher ein Ding, deswegen finde ich manchmal problematisch.
Wenn das dann so rausläuft, karamellisiert und unten an der Backfläche so ganz leicht klitschig wird, also genau dieses, aber unten ist wichtig.
Genau, unten drunter, oben drauf und nicht.
Ja.
Also ich liebe Franzbrötchen und das zweite Gastgeschenk, das ich mitgebracht habe, ist Popcorn. Ist im Anfang Grund, weil das so ein bisschen mich auch beschreibt, ne? als Kinogänger und weil das auch etwas ist, was mich total umtreibt, weil ich hatte ja immer den großen Traum, nicht nur neben dem Restaurant New York, sondern ich wollte ja immer mal ein Kino aufmachen.
Ey, du hast geschlafen. Du hast geschlafen. Ich habe mein Lieblingskino entdeckt.
Ja, wo?
Ah, darf man das sagen, ja, ne?
Ich hab keine Ahnung. In der Hafen City, das neue.
Ach, aber
das
ist auch
ach das ist super. Ja, aber ich weißt du, das ist genau das, was ich schätze. Aber ich wünsche mir, ich hatte immer den Traum eines Kinos mit einer geilen Gastro drin.
Ja. Aber das ist das Einzige, was noch fehlt. Nee, die Gastro ist noch nicht gut. Nee,
aber die Art und Weise, wie du
aber die Art und Weise, das ist toll. Gut. Mit dem Empfang, mit den geilen Sitzen.
Du
hast das Gefühl,
du kommst in ein Hotel, wenn du da ankommst.
Ich bin, also jetzt kann ich ja die Wahrheit sagen. Ich bin im letzten Jahr dreimal im Kino gewesen. Davor war ich bei Terminator 2. Und es liegt nur aufgrund einer privaten Situation, dass ich gerade nicht häufiger. Aber diese Form des Kinogehens finde ich sensationell.
Ich auch.
Es ist ein bisschen pervers, weil man bezahlt 30 Euro für das Ticket, was ich nicht pervers finde, aber 90 Euro für die Flasche Rotwein, die man sich nebenbei reinpfeift.
Für zwei Tickets 30 Euro.
Ja.
Ne? Weil ich schon preislich gehe.
Brachial geile Sessel, ja. Richtig schön
gemütlich. Top Sound
irgendwie so. Und du hast Service an den Sitzplätzen. Also du hast wirklich so Liegesitze drin.
Hast du das gemacht mit den Beinen hoch? Das fand ich komisch.
Nee, finde ich super.
Ja, auch ja geil, wenn du so rein.
Ach, Hammer.
Ihr seid so. Nicht mehr so frivol unterwegs jetzt.
Bunt und frivol.
Du redest von den anderen Kinos, mein Freund. Und dann bestelle ich mir wirklich eine Flasche Rotwein und so wie zu Hause, wie ein Heimkino, bloß in richtig geil. Und du hast ausreichend Platz, man kriegt die Nachbarn nicht wirklich mit, was angenehm ist. Dann gibt es die Wurst, also das Armbrot, Vesperplatte, Armbrotplatte.
Ja, genau. Heißt.
Und was gibt es immer noch?
Eis.
Ja, das ist das Einzige, worüber Sie nachdenken müssen. Also,
Konfekt?
Nee, das ist dumm. Wenn ich vorm Kinofilm, so jetzt, ne, Werbung läuft, ich mache meine Bestellung, hier ein Getränk, da ein bisschen was zu essen, hier meine Wurstplatte, dann kannst du auch Nachos oder sonstige und dann bestelle ich ein Eis, dann wird das Eis mit serviert. Das macht keinen Sinn.
Ja, das stimmt.
Also,
das
total, stimmt. Also ein Eis ist ein Dessert.
Aber so. Das ist vielleicht.
Und ich bin genötigt und ich bin ein Eiskonfekt-Freund. Menschen in meinem Umfeld kriegen Brechreiz, wenn ich Eiskonfekt esse, weil die finden, das ist das Widerlichste, was man überhaupt nur in Eisform essen kann. Habe ich irgendwas geklickt?
Das war super.
Und aber ich, dann kommt ihm und dann Rotwein mit Eiskonfekt. Das ist schon echt auch für mich eine schräge Mischung.
Aber was ist denn die Alternative? Du kannst ja nicht während des Filmes das Dessert dann zu dir am Platz bringen.
Nee, aber ich denke die ganze Zeit. Also man müsste sich nicht. über einen kleinen
Froster einbauen in die Sitze.
Ja.
Eine kleine Kühlung. Das
natürlich.
Hat jedes Auto hat das
recht,
inzwischen.
Die sind so doof.
Gekühlten Mittelsitz.
Und kannst du stell dir mal vor, wir würden
oder
Filmtipp
mit einer
kulinarischen Tipp zusammenbringen, Tim.
Was?
Das wäre die Marktlücke.
Was wäre?
Filmtipp mit kulinarischem Tipp im Kino.
Ah, oh, das wäre auch großartig. Also wirklich, das ist, aber das Kino finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Und das find ist ja, glaube ich, eine Kette jetzt inzwischen.
Ja, also ja, es hat, genau.
Ich hoffe, schon 4, ich hoffe, Sie können den Standard aufrechthalten, weil das ist Kino für
können
alle
können Sie
Männer.
Definitiv und ich finde auch, dass der Standort perfekt ist, weil nicht jeder hat Bock in die Hafen City. Das heißt, das Ding ist nicht komplett überlaufen und du kommst da rein und denkst, du bist in einem geilen Hotel, du läufst auf Teppich, du kriegst ein Empfanggetränk. ne? Ein Sekt oder ein Orangensaft.
Ja, wenn man rechtzeitig
und
da
ist. Zack, bumm. Ja, aber es ist schon gut, das stimmt.
Also das finde ich ganz, ganz gut. Aber noch so ein Kino selber machen
mit Gastronomie? Ja, passt das auch gut zu dir.
Ja, ich glaube, das ist auch, also ich kennst du noch das Autokino in Billbrook von damals? Das ist auch schon 20 Jahre zu.
Ich habe leider meinen Führerschein erst mit 31 gemacht und wenn ich Beischlaf angeboten habe, hat mich keiner mitgenommen. Also das war Autokino war für mich, mit mir also, wollte noch nicht mal jemand fummeln.
Also ich hatte immer noch, also das, dein Restaurant in New York ist ja mein Kino mit einfach einer coolen Bar und vielleicht auch coolem Essen und ich habe da einfach total Bock drauf. Vielleicht kann ich mir diesen Traum irgendwann mal erfüllen.
Ja, aber ich glaube, das ist sogar hier in der Schanze gibt es ein ganz kleines, so ein Wohnzimmerkino. Mhm. Da haben die, glaube ich, eine große Leinwand. Man hat keine Soundanlage, man kriegt Kopfhörer auf. Man sitzt da einfach ganz gemütlich in der Gruppe und guckt sich gemeinsam den Film an. Vielleicht ist das so
Es gab ja früher das Streits, erinnert ihr es noch? Da gab es das Streits-Studio hinten.
Oh, stimmt.
Das waren, keine Ahnung, 10 Sitzplätze, 12. Das haben wir für den 70. Geburtstag meines Vaters, also meine beiden Brüder und ich, gemietet, weil der auch so ein Cineast ist. Und haben zwei alte Filme geguckt, uns Burger liefern lassen. Das war einfach geil. Aber sowas finde ich
so. Aber Hamburg hat schöne Kinos. Auch das Holy Kino ist toll im Grindel.
Ja.
Und das Passage Kino.
Das Zeise.
Holy im Grindel, gibt es das noch?
Ja. Tolles
Kino. Hinten hohe Luft?
Nee, Holy ist...
Holy, es gibt es nicht mehr.
Gibt es das noch?
Genau, klar gibt es das noch.
Das sind aber die ganz ernsthaften Filme immer.
Nee, das stimmt so
nicht?
Gar nicht.
Nee. Also das ist schon Arthouse aber Plus.
Es gibt
läuft Terminator 2 immer noch.
Aber nicht in der Originalversion.
Aber in der koreanischen Variante, weißt du, so mit koreanischen Untertiteln.
So, das zweite Gastgeschenk ist ein mittleres Popcorn, das ist wahrscheinlich mittlere Größe. Ne?
Süß oder salzig?
Süß und salzig.
Hä?
Süß und salzig.
Das ist krank.
Gemixt.
Das ist krank.
Warum ist das krank?
Warum ist das krank, Tim? Du bist immer direkt immer so wertend. Das ist doch nicht
also krank finde ich... Ne
also wenn ich in einer Thematik noch mal irgendwann eine Aussage treffen darf. Ich finde ja, okay, Fußball, Politik, Geschlechtlichkeiten, alles, Religion, meinetwegen, lass uns da Verhalten rangehen und gemäßig. Aber beim Essen und Saufen, da werden wir ja wohl nochmal eine Aussage treffen dürfen.
Was aber bist du süß oder salzig?
Süß. Okay, gut. Salzig ist eine vollkommen kranke, kranke Welt.
Finde ich auch.
Salziges Popcorn. Vor allem ist ja noch nicht mehr richtig geil salzig, wenn das so fischig salzig wäre. So Soja-Umami oder so Anchovy-salzig, so ein geiles Salz. So wie
in
Chips.
Asien gibt es ja
oder
Spiegelei-Popcorn mit Eigeschmack.
Wie Spiegelei-Popcorn?
Mit Eigeschmack.
Ich kenne Spiegelei, Jerry.
Warum grinst du dabei so?
Igelei. Die mache ich nur für dich, Tim.
Die habe ich noch nicht mehr verstanden.
Anweisung für die
Regie, bitte rausschneiden.
Dann war alles raus.
Bitte rausschneiden. Immer wenn Sebastian spricht, bitte rausschneiden. Dann müssen wir das Logo auch nicht verändern. Und dann wird das Gespräch einfach ganz geflissentlich. Popcorn, allerdings habe ich da immer, bei Popcorn habe ich wirklich so eine ehemalige, Nein, wollen wir nicht.
Was nee? Denn?
Nein, das ist auch zu alt inzwischen, kann sich keiner mehr dran erinnern.
Ich habe das in einer der ersten Folgen schon nicht verstanden, warum du Popcorn in diesen Kontext gesetzt hast.
In welchen?
Den sexuellen.
Habst du nicht verstanden?
Nee.
Welche Generation gehörst du denn an?
Erzähl mal bitte.
Du kennst das doch.
Was?
Den Pillermann ins Popcorn stecken.
Ja, Eis am Stiel.
Das ist doch Eis am Stiel.
Popcorn-Trick. Den kenne ich.
Wollte ich immer mal ausprobieren, aber damals wollte, wie gesagt, keiner mit mir ins Kino gehen. Und jetzt bin ich zu alt für den Scheiß.
Aber ich meine, da muss ja auch eine kleine Packung
aber ich kann eine sehr schöne Kinogeschichte erzählen. Schmeck nicht, gibt's nicht. Meine erste Kochsendung haben wir an unterschiedlichen Locations gedreht. Und die zweite Location war im selben Gebäude wie der größte Swingerclub Hamburgs auf demselben Stockwerk. Das heißt, meine Umkleide war neben der Eingangstür vom PSP. Und an heißen Sommertagen, wenn ich geschwitzt habe, wir haben dann drei Sendungen aufgezeichnet, durfte ich auch mal im Swingerclub duschen gehen, allerdings waren da nicht im Betrieb, der hat den Abendzimmer erst aufgemacht. Und irgendwann haben wir als ganzes Team dann auch eine Führung gemacht und dann gab es eben so die unterschiedlichen Themenräume und unter anderem kamen wir in einen Raum rein, da war ein großes Herzbett oder ein großes Bett, also eine Lümmelwiese und dann waren da zwei Reihen Kinostühle davor aufgebaut und ein Spiegel an der Decke. Und dann wurde das mir als das Kino vorgestellt. Das ist übrigens unser Kino.
Klar.
Du hast es jetzt schon verstanden.
Natürlich.
Und ich guckte und guckte und guckte und habe dann gefragt, wo ist denn hier die Leinwand?
Wobei der Titel der Fernsehsendung ja auch perfekt zu dem Swingerclub im Prinzip
passt. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Schmeckt nicht, oh, es war so herrlich. Also das Bett war natürlich die Leinwand und ich weiß irgendwie, als ich das erste Mal, das war so ein Swingerclub, da gab es dann auch immer Buffet. So ein Buffet im Swingerclub, finde ich auch eine schräge Variante. Ich kann mir
vorstellen, wie es aussieht. Willst du noch eine Wurst?
Was, das war das Catering? Das Catering war im Swingerclub.
Da gab's nein. Also wir hatten unser Buffet und der Swingerclub selber hat dann ab 18 Uhr eben auch für offenes Buffet eingeladen. Also Matt Eagle und ähnliche
Gisela, Dinge. Gisela, willst du noch eine Wurst? Wurst hatte ich gerade.
Und dann die steht mir schon bis hier. Und dann, das war so lustig. Wie gesagt, du bist in den Gang zum Treppenhaus gegangen. Links war mein Umkleidezimmer. Da konnte ich mich mal zurückziehen und ein bisschen Rezepte lernen und ähnlichem. Auf der anderen Seite war die Tür für die Produktionsküche, wo das Buffet vorbereitet worden ist. Und linksseitig im 90-Grad-Winkel war die Eingangstür von dem Swingerclub. Und irgendwann, einer der ersten Tage, komme ich halt, will in meinen Raum reingehen, geht die Tür vom Swingerclub auf. Eine Dame kam raus, war schon im Negligé angezogen, hatte, ich sag mal, ein Lebensalter von vielleicht knapp 50, 55, vielleicht ein bisschen drüber Alter erreicht und hatte Brüste so lang wie Arme. Und setzte sich in Bewegung, voller Begeisterung, und rannte auf mich zu und sagte, Herr Melzer, Herr Melzer, Herr Melzer. Und während sie sich bewegte, hatte das so eine leichte Visualität, wie so ein Oktopus, der auf einen zukam. Weil links und rechts liefen die Arme und darunter schwingten die Brüste links und rechts ebenfalls hoch und her. Und das sah aus, wie, als ob so eine Vierarmige auf mich zukam, fiel mir in den Arm, umarmte mich und sagte, oh toll, ich mag sie so gerne. Und wenn sie wüssten, wie gut ihr Lachs bei uns auf dem Buffet ankommt. Das heißt, sie
hat Lachs.
Wie gut ihr Lachs auf dem Buffet ankommt. Die Dame hat einfach Rezepturen von mir genommen und hat sie in diesem Swingerclub mit zum Besten gegeben. Und ich hatte so einen sehr geilen Ofenlachs. Den kann man eben auf ein Blech schieben mit wenig Aufwand und ist immer saftig und immer lecker. Und dafür hat sie mich gelobt.
Und da warst du der Zeit wie immer voraus, weil Foodporn gab es von dir schon damals.
Damals. Mein Lachs im Swingerclub.
Mein Lachs im Swingerclub.
Tim Melzers Foodporn. Super.
Also, ich weiß nicht, ob es den Club noch gibt. Ist auf jeden Fall in der Stresemannstraße 200 irgendwas. Linksseitig kurz vor der, auf der rechten Seite war früher Bucherpfennig. Kurz vor der S-Bahn-Unterführung Diebsteich sozusagen.
Ah, okay.
Da, falls du Interesse hast.
Da, wo die HSV-Fans im Aussteigen.
Ich fahre es ja in die Richtung, wo ich wohne, da fahre ich nachher mal vorbei und gucke.
Guck mal, Stresemannstraße 200 irgendwas.
Ja, so, kann ich ja
absetzen. PSP hieß das Ding, glaube ich.
Fiete Gastro, Absatz.
PSP, also ich weiß nicht, wie der Inhalt ist.
Du musst
ist.
Ja Recherche machen.
Ich weiß nur, dass das Buffet.
Ja, aber wofür nutzt der nichts? Also
dass das Buffet von einer außerordentlichen Qualität ist, weil es alles meine Rezepturen sind.
Waren das so abwischbare Tischdecken?
Das weiß ich nicht.
Stimmt.
Das weiß ich nicht. Ich war ja nur im Kino und in der Dusche. Und
wofür stand PSP? Pimmelscheide?
Na bitte!
Poppen.
Hör auf, nicht sowas. Das schneiden wir auch. Das riecht doch nicht immer so ordinär daher. Das mag ich gar nicht. Wenn du so prollig bist.
Du magst nicht, wenn ich prollig
bin. Nein, das ist krass.
Das ist schön.
Das ist ein bisschen wie ein Spiegel, den du mir vorhältst. Das mag ich nicht.
Der Spiegel über dem Herzbett.
Der Spiegel über dem Herzbett.
Das Kino.
Toll,
ja.
Herr Gätchen. Da haben wir mal einen schönen Ritt gemacht, einfach mal von vollgeschissenen Flugzeugtoiletten bis hinten zum Zwingerclub, irgendwie zwischendurch. Sowas wie eine kleine kulinarische Anleihe mit Restaurantöffnung in New York. Viel Wissen, viel Neues von dir gelernt. Wir reden definitiv nicht das letzte Mal. Ich bedanke mich sehr, 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 dass du der Einladung von Sebastian Merget gefolgt bist, heute unser Gast und Mitschnacker zu sein. Mitschnacker.
Mitschnacker ist ein geiles Wort.
Also
es ist ein tolles Wort, ja. Nicht das, was dahinter steckt, aber das ist mein Lieblingswort in der deutschen Sprache, ist übrigens Quatsch.
Ich finde albern schön.
Quatsch finde ich geil. Quatsch. Und ab heute frivol.
Frivol ist...
Nee, ich habe zu danken, Tim. Danke. Und es ist Sebastian, die frivole Ausgabe. Für die Einladung, das war sehr schön.
Wann werde ich denn bei dir nicht mal eingeladen?
Wann immer du willst.
Worüber sprichst du? Kino, ne?
Ja, aber
ich hast du es jetzt schon gemerkt.
Das ja, aber drin. Terminator 2 reicht ja.
Also ich muss gerade mal überlegen, über welche Filme ich dir überhaupt irgendwas erzählen könnte, weil ich neige auch...
Also du warst ja letztes Jahr dreimal im Kino, hast du ja gerade gesagt, also das reicht mir ja schon.
Ja, Harpe Kerkeling übrigens, ein zauberhafter Film.
Oh ja.
Green Book.
Ein Green Book muss man, glaube ich, im Original.
Ja, genau. Wir haben es beide falsch gemacht, Tim. Wir gucken uns.
Wir haben zu euch gesagt, wir müssen im Original sehen.
Das können wir jetzt hier nicht sagen.
Aber der Film ist ja unerträglich auf Deutsch. Der ist ja flach gespielt.
Ich finde den generell nicht so.
Ich meine, der ist ja auch flach. Also
aber
Spike
der
Lee hat
gekriegt.
Ja, als Best Picture, aber Spike Lee hat ja zu Recht diesen Film ignoriert.
Also wirklich ganz fürchterlich. Ich finde ihn ganz, ganz, ganz schlimm.
Und also ich finde ihn nicht schlimm. Ich finde ihn bei weitem nicht so gut, wie er gemacht worden ist. Aber
ihr
müsst
ihn
nicht im Original sehen.
Die Hauptdarsteller.
Wird nicht besser?
Die Ehefrau, die auf ihn wartet, die spielt jetzt in einer tollen Netflix-Serie eine Hauptrolle. Mhm. Und die ist toll. Ich fand sie visuell schon.
Ich mag Viggo Mortensen. Den mag ich gerne.
Ja, guck mal, da bin ich schon raus. Ihr kloppt hier einen Namen euch um euch.
Ich sag einfach nur
ja. Und Viggo, wer ist das?
Viggo Mortensen ist Aragorn aus Herr der Ringe. Hast du die gesehen?
Ich auch nicht.
Okay, gut.
Welchen Film ich ganz toll finde, ist, jetzt muss ich mal überlegen, wie der heißt. Ein dänischer Film. Irgendwas mit Apfelbaum.
Adams Äpfel.
Ja, der ist das ist für mich. Das ist
mit
für
Mads Mikkelsen.
Ja, das ist für mich.
Aber der Typ ist auch cool.
Adams, genau, danke. Das ist einer der letzten Filme, die mich von A bis Z
Kino?
Gänzlich geflasht haben.
Okay,
nee, große Leinwand, Leinwand-Schiebe.
Aber den muss man echt gucken. Super Film.
Unfassbar.
Aber das ist so dieser.
Kleiner, leiser Film.
Genau, geil. Skandinavische.
Mieser, dreckiger Humor.
Ja, genau. Also wirklich, das ist so ein Humor, da steht einer kontinuierlich und haut er entweder in die Eier und wenn du die schützt, haut er die in die Magengrube, dann haut er wieder in die Eier und Solar Plexus.
Aber so bissig und so brillant und so toll und was für eine krude Geschichte. Also wirklich, meine Lieblingsszene ist, wie der alternde Björn Borg in den Raum geht mit der Aubergine.
Der wirkliche Björn Borg.
Nein, okay. Da ist irgendwie so ein, keine Ahnung. Ist ja, guck ihn dir an. Guck ihn dir an und damit wir das Ganze kulinarisch abschließen, achtet auf die Auberginen-Szene. Adams Äpfel.
Genau.
Die Aubergine.
Vielen Dank, ihr Lieben.
Dankeschön.
Und eins muss ich noch sagen, der Steven Gätchen jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Tim, fehlen die Worte.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.